wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schwer.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bielebu-Podcasts. Heute mir gegenüber bei Skype ist Dirk von Lotzo von Tokotronic. Hallo.
Hallo, Tim.
Ja, sehr schön. aus gegebenem Anlass mit einem kleinen musikalischen Vorspiel. Die Lage ist eskaliert. Wir können gerne einmal direkt den großen Elefanten abfrühstücken, wenn du möchtest. Und danach vielleicht in leichtere Gefilde, weil ich habe viel leichtere Gefilde, die ich gerne besprechen möchte.
Ja, mein Handy platzt auch aus allen Nähten, aber mich beschäftigt es auch sehr. Und das Problem an der Sache ist aber wie immer der Kontext. Denn auch, wenn wir diesmal sehr nah dran sind der Gegenwart, kann ja an einem Tag viel passieren, wie wir heute erfahren haben.
Und auch in einer Nacht kann viel passieren. Genau, es ist Donnerstag, der 24. Februar, 20.41 Uhr, also wenige Stunden, bevor diese Folge erscheinen wird. Also wir sind sehr, sehr, sehr aktuell. Und wie alle Menschen möglich, also wahrscheinlich mitbekommen haben, hat der erste, wie ich heute gelernt habe, der erste Angriffskrieg in Europa seit 80 Jahren ist gestartet. Das muss man sich mal vorstellen. Also Kriege gab es immer.
Auch in Europa.
Auch in Europa, Jugoslawien ist da zu nennen und auch selbst in der Ukraine tobt er ja schon seit, also zumindest im Osten, in Minsk seit 2014. Aber dass wirklich ein Land ein ganzes anderes Land beschießt mit Raketen, wie das jetzt aktuell leider der Fall ist, ist eine ziemlich kranke Besonderheit. Ja. Wie hast du es wahrgenommen? Die Überraschung hielt sich in Grenzen, weil aus Gründen, die mir irgendwie vollkommen schleierhaft sind, seit 2-3 Wochen genau das vorhergesagt wurde, unter anderem von Joe Biden. Und jetzt hat es stattgefunden, jetzt ist der Einmarsch passiert. Und wie bist du? Bist du auch, wie Annalena Baerbock sagte, in einer anderen Welt aufgewacht?
Nee. Da bin ich vielleicht erst jetzt angekommen. Nee, das bin ich nicht. Tatsächlich hat mir die, ich sag mal, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber das ist ja immer schwierig mit der Sprache in solchen Situationen. Das ist so ein gewisses Betroffenheitskonzert, was um mich rum losgegangen ist. Das hat mir wenig Platz gelassen, mich da noch mit ins Orchester zu setzen. Denn dann hörst du so die Stimmen und es gibt die ganzen... Und tatsächlich hat mich das erstmal nicht so betroffen gemacht. Rational schon, alles schrecklich, habe ich alles verstanden und so, aber man haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass man da auch unterschiedlich emotional drauf reagiert, auf solche Dinge. Aber ich habe den Fehler vielleicht gemacht, dass ich auf dem Nachhauseweg, auf dem ich schon wieder so dermaßen dicht geregnet wurde, so schlapp und erschöpft war, dass ich nicht mal die Kraft hatte, mir was auf die Ohren zu packen. Ich kannte keine Musik und keinen Podcast hören. Deswegen habe ich die ganze Nachhauseweg im strömenden Regen damit verbracht, über diese Geschichte nachzudenken. Und das hat mich dann vielleicht doch in Annalena Baerbocks Welt ein bisschen gebracht. Denn ich bin wirklich ein bisschen mitgenommen von dem, was passiert. Und zwar gar nicht unbedingt, weil es jetzt eine kriegerische Auseinandersetzung gibt, was schlimm genug ist, sondern wegen dieser Reden von Putin.
Oh ja. Welche so von den verrückten
Irrsinnsreden? Bei denen er gesagt hat, macht euch auf was gefasst, was ihr noch nicht kennt. Und diese ganzen Auftritte und auch Chinas Reaktion macht mir sehr große Sorgen, muss ich sagen. Denn Russland, also ich weiß nicht, wie wir da jetzt einsteigen wollen. Es ist auch ein bisschen schwierig für mich. Jetzt sind halt alle so krasse Expertinnen und Experten und wissen jetzt alle, was Europa, die ganzen Kommentarspalten sind voll davon, was Europa versäumt hat in den letzten Jahren, was die Regierung schon längst hätte wissen müssen mit der Bundeswehr und dies und das und hier und auf Twitter sind auch, wissen auch alle jetzt genau Bescheid, was immer schon hätte passieren müssen. Das ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ich glaube, es ist doch ziemlich komplex alles. Da möchte ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, wer welchen Fehler wann gemacht hat und was jetzt genau zu tun wäre. Aber ich mache mir große Sorgen. Wirklich.
Also dieses, du hast das, finde ich, gerade sehr hübsch formuliert mit dem Betroffenheitskonzert, wo du dich nicht ins Orchester setzen möchtest. Das ist, glaube ich, auch durch jetzt Social Media, allen voran Twitter. Also Twitter muss ja simplifizieren, um zu funktionieren. Und wie du sagst, es ist hochgradig komplex. Da gibt es eine lange, lange Geschichte und da gibt es verschiedene Meinungen und Seiten und weiß ich nicht, möglicherweise gibt es da sogar auch an einigen Stellen Verständnis für Russland, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls, soweit ich es beurteilen kann, nicht. Aber ja, es muss ja irgendwie auf einem sehr kurzen Wege funktionieren und deswegen ist es super schwer, sich da eine richtige Meinung zu bilden. Also beziehungsweise nein, ist natürlich nicht schwer, von der Meinung her gegen Angriffskrieg zu sein. Aber du weißt, was ich meine, ne? Dass man einfach nicht in der Lage ist, mit diesen Informationen das gesamte Bild zu erfassen und wie das überhaupt dazu kommen konnte und was dazu geführt hat.
Ja, aber da habe ich einen klugen Satz gehört von jemandem, der jemand anderen zitiert hat, nämlich, dass es jetzt auch für den Umgang damit darum geht, das zu verstehen. Denn für mich bin ich tatsächlich auch so weit, und ich glaube, das sind die allermeisten, und so hört sich das auch international schön an, abgesehen, wie gesagt, von China leider, dass egal, was die Vorgeschichte ist und egal, was da war und wer auf welcher Seite welche Versprechung nicht gehalten hat oder sonst was, dass dieser Schritt der militärischen Auseinandersetzung auf jeden Fall nicht gerechtfertigt ist.
Ja.
Und das ist das, was, glaube ich, auch alle so krass betroffen und schockiert macht und auch ein bisschen zusammenrücken lässt in dieser Frage. Ich finde es sehr schön, dass die Medien sehr genau darauf achten, ganz viel von Putins Krieg zu reden. Mhm. Und auch die Bundesregierung häufig über den russischen Präsidenten, die russische Regierung und so spricht und nicht so viel dieses Russland greift an und Russland überfällt. Denn das wird, glaube ich, auch der Zivilgesellschaft von Russland nicht gerecht, die nun wirklich seit Jahrzehnten unter diesem Mann auch leiden und ja auch irgendwie ein bisschen besetzt sind von Wladimir Putin und seinem Regime. Mir gehen ganz viele Gedanken dazu durch den Kopf. Mir geht dazu durch den Kopf, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und man hat auf der einen Seite die NATO, auf der anderen Seite den Warschauer Pakt, dass, wie wurde mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg umgegangen? Und nicht ganz vergleichbar, wie wurde mit Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion umgegangen? Und Russland, das haben damals offensichtlich sehr viele westliche Politikerinnen und Politiker gesagt, Genscher, Kohl, alle möglichen, dass völlig klar ist, dass Russland eine Sicherheitsgarantie braucht und dass es keine NATO-Osterweiterung geben kann. Aber genau das ist halt passiert in den letzten Jahren.
Richtig.
Massiv. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, da kann ich die russische Seite tatsächlich verstehen. Das ist schon ganz schön krass, wenn Russland nach und nach immer weiter von... Aber andererseits denke ich mir, was ist denn mit so einem Staat wie der Ukraine? Die Ukraine ist ein demokratischer Staat. Die haben eine erfolgreiche, friedliche, demokratische Revolution hinter sich. Und die haben doch irgendwie auch ein Recht auf Sicherheit und Selbstbestimmtheit. Und jetzt zu sagen, nur weil ihr vor der Pforte vom Kreml liegt, dürft ihr nicht rein, weil die wahnsinnig sind da drüben und einfach Demokratie nicht akzeptieren, lassen wir euch nicht rein, weil das geopolitisch schwierig ist, ist auch zumindest bedenkenswert. Also das ist schon irgendwie alles ganz schön heavy für mich zu verdauen.
Ich finde das mehr als nur bedenkenswert, weil eine der großen Probleme in der aktuellen Situation ist ja vor allem, dass viel argumentiert wird mit Dingen aus der Vergangenheit, die aber ja in der heutigen Zeit eigentlich gar nichts zu suchen haben. Ist doch,
naja. Also,
wen interessiert denn das Zarenreich von 1908?
Nee, also, darum geht's nicht, das erzählt Putin, aber es geht darum, richtig, ob Russland in seiner autokratischen undemokratischen Herrschaftsform eigentlich eine Art Bestandsgarantie hat, denn was jetzt zu befürchten, also ich weiß nicht, das ist so krass komplex. Weißt du, diese ganzen Sachen, die Putin in den letzten Jahren gemacht hat, mit der Unterdrückung von zivilem Aufbegehren gegen seine Regierung, mit Nawalny und auch den anderen und den Giftanschlägen und sonst was, das ist ja auch ein Versuch, das System aufrechtzuerhalten. Und dann denke ich an die ganzen Leute, die Russlandversteher, die immer gesagt haben, Putin ist ein Arsch und Russland ist schlimm, aber wenn Putin nicht da wäre, würde das Ding sowas von explodieren und dann haben wir da eine Atommacht außer Kontrolle Und die geglaubt haben, mit Putin haben wir jemanden, mit dem wir im Dialog bleiben können. Den werden wir nicht verändern und den werden wir nicht dazu bringen, homosexuellen Rechte zu propagieren oder demokratische Wahlen abzuhalten. Aber man hat sozusagen die Situation im Griff und nicht so ein Pulverfass. Und das mag sich als falsch erwiesen haben, wenn man ihn sich jetzt psychologisch anguckt. Vielleicht ist er auch einfach zu lange an der Macht und ist wahnsinnig geworden, das weiß ich nicht. Aber das heißt nicht, dass man jetzt sagen kann, das war immer falsch.
Mhm.
Also angesichts einer atomaren Bedrohung durch ein Land wie Russland, wow, da muss man sich schon dreimal überlegen, wie weit man gehen will mit seiner werteorientierten Außenpolitik.
Ja, das sind starke Argumente gegen einen Diskurs jedenfalls.
Oh Mann, das ist echt krass. Ich bin voll.
Und jetzt ist, so wirkt es jedenfalls, die Atommacht mit Putin außer Kontrolle geraten. Und das ist wirklich eine Situation und ein Gefühl, was, also für mich ist es neu. Also, gerade, ne, es geht irgendwie auch über Betroffenheit hinaus, weil es eben ja deutlich, also seit Tagen und Wochen medial stark begleitet wird, weil diese ganzen Gespräche jetzt ja stattgefunden haben und diese ganzen großen Aussagen kamen und dann hat man sich darüber echauffiert, dass Olaf Scholz nicht das Wort Nord Stream 2 in den Mund genommen hat, als er da irgendwie zum Treffen war.
Im Nachhinein auch total beknackt, ne? Wenn man sieht, wie schnell jetzt das Ding völlig klar war, dass es gestoppt wird.
Ja.
Dass vorher darum geklaut wird und oh, will er vielleicht das Projekt doch retten, obwohl Putin will sich ein Hintertürchen offen lassen, das war offensichtlich niemals angedacht. Das war ein reines diplomatisches Zurückhalten, aber gut.
Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht so ein kleines Hintertürchen für sehr große Optimisten vielleicht doch noch gegeben hat. Ja, okay. Also, ne, also es wäre ja einfacher gewesen, wenn das jetzt nicht so eskaliert wäre. Aber es war offensichtlich ja wirklich zu erwarten. Und das ist nämlich genau der Fakt an der Sache, den ich nicht so richtig verstehe. Warum ist das international so klar, dass das passiert und zwar sogar mit fast auf den Tag genau der richtigen Vorhersage? Man hat schon eine Woche vorher gehört, der 22.2. wird irgendwie potenziell ein schlimmes Datum, weil offensichtlich Putin Sinn für besondere Daten hat. Er ist, glaube ich, auch irgendwie am 8.8. oder so in die Krim einmarschiert. Also da scheint auch irgendwie ein Kalkül hinter zu stecken und dann hat er noch einen Tag länger gewartet und aber nicht mal bis zum Tag, also nicht mal bis zum Morgen, sondern er wollte sehr dicht dranbleiben, also am 22.2. Vielleicht ist er sehr abergläubisch. Ja, also das habe ich eigentlich durchgehend nicht verstanden, wie abgefahren muss es auch sein. Olaf Scholz und auch Annalena Baerbock, die ja nun gerade sehr im Fokus stehen, die sind keine 100 Tage im Amt und haben mit so einer Scheiße zu tun. Und dann wird man da gleich hingeschickt zu Gesprächen mit diesem Tyrannen und Autokraten und blöden Wichser.
Wenn ich und das jetzt so schon sagen in den Geschichtsbüchern, also in zukünftigen, falls es die da noch gibt.
Ja. Was müsste passieren, dass es keine Geschichtsbücher mehr gibt?
Ich weiß nicht, ich glaube, wenn China und Russland die Geschichtsbücher schreiben in Europa später, dann werden vielleicht Scholz und Baerbock nicht so eine große Rolle spielen.
Jetzt wird es aber sehr düster. Sag mal ganz kurz, das tatsächlich habe ich trotz Dauerbeschallung gefühlter nicht ganz mitbekommen, wie hat China sich geäußert?
Kritisch gegenüber dem Westen, dem Westen Vorwürfe gemacht. Und erst sehr zurückhaltend und jetzt doch ein bisschen entgegenkommt Russland gegenüber. Und das ist halt für mich irgendwie die eigentliche Bedrohung, weil Russland, das muss man ja nun auch mal sagen, das ist halt immer noch Russland. Das ist nicht irgendwie, jetzt weiß ich nicht, die Sowjetunion oder die USA, das ist in dem Sinne keine Weltmacht. Die sind wahnsinnig abhängig vom Westen und von der Technologie des Westens und sind jetzt auch wirtschaftlich nicht so stark. Das ist jetzt, also wenn es jetzt zu so einem NATO-Bündnisfall kommt und die Polen angreifen würden oder was, dann kann es halt sein, dass jemand aus Versehen auf den Atomknopf drückt und dann ist alles duster. Aber solange das nicht passiert, ist Russland aber ganz schnell weg. Gehe ich mal von aus. Ich habe nicht den Eindruck, dass das... also, das ist ja vielleicht auch ein bisschen Putins Problem, der Bedeutungsverlust seines Zarenreiches und so.
Mhm.
Ich glaube, man hat Russland immer noch größer im Kopf, als es eigentlich ist.
Kann man nur hoffen, dass das vielleicht wirklich eine reine Wahnsinnstat war und nicht, dass da noch irgendwie ein Ass aus dem Ärmel geschüttelt wird, das weil... Putin sich vorher noch irgendwelche Bündnisse verschafft hat, von denen jetzt noch gar keiner ahnt.
Also wenn 1 Milliarde Chinesen in den Krieg ziehen für Wladimir, dann Hat ein ganz schönes Ass im Ärmel. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt alles zwischen, das ist da so ein Geplänkel und nach ein paar Tagen ist vorbei. Aber was ist dann eigentlich los? Wollen Sie jetzt Zelensky irgendwie, heißt er Zelensky? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Da ist mir auch, ja, der ist auch so eine Chiffre für mich. Ich kann den auch nicht einschätzen und einordnen. Aber der hat wohl eine ganz gute Rede jetzt gehalten. Keine Ahnung. Es ist alles mega krass. Und ich habe, als ich auf dem Fahrrad saß, habe ich diese Betroffenheit eben erstmal noch nicht gespürt. Vielleicht hat das dazu geführt, ich habe versucht, mich hineinzuversetzen in die Leute, die sich jetzt wirklich Angst und Sorgen machen weltweit. Und dann habe ich so ein bisschen, um die zu verstehen, was in denen vorgeht, mir ein Bild erdacht. Kennst du Thank You for Smoking?
Ja, kenne ich tatsächlich.
Da sitzen die drei Lobbyistinnen immer am Tisch für Tabak, Waffen und Alkohol. Und tauschen sich aus über ihre Großtaten, wie sie wieder irgendwie die Regierung bestochen haben oder wie viele Tote sie verantwortlich sind oder sowas. Sehr makaber, ja?
Ja. You know? Ja, ja, ich weiß.
Ist ein Film über Lobbyismus in den USA. Mit Aaron Eckhart in der Hauptrolle.
Sehr, Two-Face.
Sehr empfehlenswerter Film. Two-Face aus Batman, The Dark Knight und den anderen, nee, dem ersten auch noch. Batman Begins. Naja, auf jeden Fall ungefähr so, wie diese drei da am Tisch sitzen, stelle ich mir vor, dass bei einem Pokerspiel noch zudem Krieg, Klimakatastrophe und Pandemie zusammen am Tisch sitzen und Karten spielen darum, wer die Menschheit auslöschen darf. Und da habe ich mir diese Figuren so ausgemalt. Das Krieg ist so ein alter Mann, der immer nur Geschichten von früher erzählt, von seinen glorreichen Taten, und der wird inzwischen nicht mehr für ernst genommen, weil
er ist nicht modern.
Konvention, er ist nicht modern, er denkt immer noch an Panzer und so, und eigentlich funktioniert das alles ganz anders und Abrüstungsverträge und Völkergemeinschaften und so weiter, und er hat eigentlich keine Chance mehr, aber hat früher immer die Runden gewonnen. Und bei Pandemie weiß halt eigentlich niemand so richtig, was die am Tisch macht, nur weil die Urgroßmutter mal ein paar krasse Straits am Start hatte und mal Weltchampion war und so. Was hat die da verloren? Und Klimakatastrophe war mal ein bisschen groß so. Und dann ist das so, ne, die Klimakatastrophe, die gewinnt und die gewinnt und die gewinnt und die gewinnt die ganze Zeit, und die anderen beiden sitzen daneben, und irgendwann kommt die Pandemie und sagt, hold on. Und gibt richtig Gas und geht rein.
Ich kann noch mehr.
Und dann sieht man, so, ich habe mir das filmerisch vorgestellt, wie dieser alte Mann die ganze Zeit daneben sitzt und immer kleiner wird und immer bedeutungsloser und immer trauriger wird über das, was er nicht mehr hat und was er mal war, und zuguckt, wie diese beiden Giganten des Weltenzerstörertums jetzt machen. Und dann guckt er in seine Hand und hat ein richtiges Scheißblatt und sagt, fuck it, lass mal sehen, ob die nicht nur labern, sondern auch was tun, und geht all in.
Und ist All-In in dem Kontext ein Atomkrieg?
All-In ist jetzt einfach der Versuch, mit was auch immer man hat, vielleicht sind es nur ein paar klapprige russische Panzer, endlich mal wieder die Deutungshoheit über die Apokalypse zurückzugewinnen. Und ich glaube, so fühlen sich gerade viele. Das ist einfach dieser Overload von Scheiße, die über uns hereinbricht. Und jetzt ist die Pandemie gerade so, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt reden wir über den Weg aus der Pandemie. Und dann kommt Putin da angefahren. Mit nacktem Oberkörper auf seinem Ross. Mit seinem Schwert in der Hand. Und erzählt uns Geschichten von damals. Vom Zarenreich. So ein Quatsch.
Ja, so ein Quatsch. Tatsächlich fehlen mir noch ein bisschen die Worte. Ich glaube, das muss man auch alles erstmal weiter beobachten und dann auch irgendwann nochmal nachbearbeiten. Aber aktuell ist es einfach eine fürchterliche Situation. Wenn das für dich in Ordnung ist, ich würde gerne dann überleiten.
Ja, aber weißt du, was wir jetzt sind? Und was wir vielleicht auch die nächsten Wochen sein werden? Aus Sicht der Zukunft, wir sind jetzt Kriegsberichterstatter. Und zwar aus dem Kriegsgebiet, wenn man Europa als Gebiet bezeichnet. Grüße an unsere transatlantischen Freunde da draußen.
Und Grüße an Paul Ronsheimer, der seit irgendwie anderthalb Wochen sich bereits irgendwie in Kiew befindet und immer wenn er darüber twittert, Kiew mit K-Y-I-V schreibt. Also auch ohne Hashtag, einfach nur, wie es in der Originalvariante geschrieben wird.
Ja. Geil. Also. Aber ich war davon immer fasziniert, früher so in Büchern und Filmen, wenn es so Kriegsfilme oder so gab, wenn immer so die Nachrichten von der Front, wenn die mit irgendwelchen alten Radios irgendwie versucht haben, die Frequenz, und dann haben sie so Nachrichten bekommen darüber, über den Kriegsverlauf. Und das sind wir jetzt.
Das sind wir jetzt. Das ist aber eine wunderbare Überleitung vom Kriegsberichterstatter zu Julian Reichelt. Wladimir Putin ist nicht der einzige Mensch, der jetzt völlig wahnsinnig geworden ist, offensichtlich oder mutmaßlich. Julian Reichelt auch, ehemaliger Bild-Chefredakteur, wurde geschasst, weil er, naja, ein Arschloch ist, das Frauen schlecht behandelt und mit Kokain gerne zu tun hatte. Und hat heute getwittert, es ist nicht ganz weg vom Thema, aber das ist, er hat ein Tweet von ProSieben zitiert, wo, also der Twitter-Account von ProSieben hat einfach nur einen Teil des Textes von Imagine aufgeschrieben, von John Lennon. Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for and no religion to imagine all the people. Und das hat Julian Reichelt offensichtlich wütend gemacht, oder warum auch immer. Und er hat geschrieben, ein utopisch schwachsinniges Lied, das davon handelt, niemals für irgendwas einzustehen, ist genau die richtige Hymne für diesen Tag. Genau diese naive Weltsicht hat uns diesen Krieg beschert. Und also, ich weiß nicht, was bei dem irgendwie in den letzten Monaten los war oder ob er sich einfach die ganze Zeit noch hart zurückgehalten hat. Aber der ist so verrückt geworden, dass das schon fast bitter ist, dem zuzuschauen beim geistigen Verfall.
Ja, da fragt man sich ein bisschen, wie er es geschafft hat, eine Redaktion zu leiten.
Ja.
Aber vielleicht ist es der Verfall, der... Ja.
Ja, und das angegriffene Ego, der beleidigte Narzisst ist vielleicht so der schlimmste und gefährlichste Gegner, den man haben kann, wie man eigentlich ja auch gerade an Wladimir Putin sieht.
Aber apropos utopische Friedensfreunde, und damit sind wir immer noch nicht ganz weg vom Thema, was sagt eigentlich jetzt der Links-Twitter zum Thema Aufrüstung?
Oh, das weiß ich gar nicht, das habe ich nicht
NATO vor, endlich ran mit den Panzern, was hat das Verteidigungsministerium in den letzten 20 Jahren nur gemacht? Also, ich habe schon den Eindruck, es wäre ganz gut, jetzt ein paar funktionierende Panzer zu haben.
Ja, hat man ja auch heute erfahren, sieht nicht gut aus. Munitionslager sind leer, die Bundeswehr wurde kaputt gespart.
Ja, wegen dieser ganzen linksversifften Idealisten, die Julian Reichelt nämlich beschimpft, weil die mal protestiert haben gegen Bundeswehr an der Schule und deswegen gab es keine Interessenten mehr vom Friedrich-Sonst-was-Gymnasium und zack, jetzt stehen die da ohne Patronen und Menschen, die Patronen basteln können. So sieht es nämlich aus. Julian Reichelt, guter
Mann. Guter Mann, der hatte Weitsicht. Der hat die ganze Zeit versucht, für die richtige Sache einzustehen.
Als er ProSieben retweetet hat. Wie schön, dass ProSieben John Lennon tweetet.
Ja, also. ProSieben hat sowieso einen guten Twitter-Grind, muss man
sagen. Ist das so?
Ja, ist tatsächlich so. Tatsächlich vokal auch irgendwie für die guten Sachen einstehend, wenn es denn notwendig ist. Schon gut. Aber, weißt du was? Du hast jetzt diese drei Poker-Menschen dir vorgestellt.
Ja.
Pandemie und Klimakrise und Krieg. Aber es gibt noch eine weitere Variante, die du da gar nicht erwähnt hast. Da gibt es eigentlich nämlich noch einen geheimen Pokerspieler und zwar weiß Michael Wendler da mehr. Oh. Und weil Michael Wendler hat verbreitet, hat er sich nicht selber ausgedacht, aber irgendwie mehrfach geteilt von anderen verrückten Telegram-Kanälen, hat geschrieben, dass die WHO die weltweite Machtübernahme plant und zwar am 1.5. und nur deswegen jetzt Corona-Lockerungen in Aussicht gestellt werden und durchgeführt werden. Dann, also der Zusammenhang ist, ich weiß nicht so richtig, nebulös, perfekt, genau so kann man sagen. Aber jetzt habe ich doch ein bisschen Sorge vor meinem Geburtstagsmonat. Du auch?
Ich, erst wenn es mir ein bisschen weniger nebulös wird, glaube ich. Es ist mir noch nicht so klar, wie die Lockerung, die Weltmachtübernahme durch die WHO vorbereiten und auch welche, wieso die WHO in der Lage dazu ist, eine Welt zu regieren. Also mit welchen Mitteln und Leuten sie das machen.
Im Zweifelsfall mit Juden.
Die haben nämlich echt viele Ämter zu vergeben, wenn sie die Welt übernehmen. Musst du mal überlegen, die müssen ja alles dann regeln.
Das stimmt. Das stimmt.
Das habe ich auch gedacht. Jetzt sind wir immer noch beim Thema. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Thema. Wenn jetzt die WHO die Welt regiert, die müssen ja auch irgendwie ihre Knechtschaft durchsetzen. Das heißt, die brauchen Leute, die überall hier bei uns in Hamburg Nord und so stehen und gucken, dass wir auch das machen, was das
die WHO auch immer will.
WHO-Regime möchte. Ich weiß nicht, was die möchten.
Gesundheit für alle.
Und wie passt es eigentlich, also was machen eigentlich diese ganzen Weltverschwörungsleute mit so aktuellen, was machen die mit China und Russland? Haben die die auch im Griff?
Ja, mit Sicherheit. Das wird alles zum großen Plan gehören.
Ich hatte neulich wieder eine am Telefon, die mir auch wieder erzählt hat, dass das alles, alles geplant und eine große Verschwörung ist und dass die ganzen Ärzte alle gekauft sind, die behaupten, dass Corona schädlich ist und so. Und da habe ich auch nochmal wieder die Frage gestellt, warum sie es einfacher findet, das zu glauben. Und habe nochmal ausgemalt, so richtig schön, was alles notwendig ist. Ich habe gesagt, lassen Sie uns das jetzt mal gemeinsam durchdenken. Geil. Was müssen diese Leute machen und welche? Und ich habe auch dein Argument übrigens angebracht. War das, kam das von dir? Das ist, wenn die diese Möglichkeiten haben,
warum sie
so ein krasses
anstellen?
Schema zu machen, nee. Warum? Also dann haben sie doch schon alles erreicht.
Ach so, ja, richtig, genau. Dann haben sie ja schon maximalen Einfluss. Was will das man denn mehr?
Hab ich auch. Und dann kam tatsächlich sowas so von ihnen, ja, da geht noch, das können wir nicht durchschauen, das ist zu komplex, das wissen wir nicht. Habe ich sie auch gefragt, warum sie das für wahrscheinlicher hält, als es einfach eine Pandemie uns alle annagt. Was ja nun schon im Bereich des Plausiblen ist, würde ich
absolut
sagen.
Absolut.
Kann man sich
absolut
schon vorstellen. Krankheiten kennt man.
Richtig. Aber auch da, das weißt du natürlich als Schlafschaf nicht, aber auch da ist ganz viel ausgedacht. Also erstmal sämtliche Virenerkrankungen sind von Anfang an eigentlich ausgedacht. Es wurde ja niemals irgendein Laborbeweis für ein existierendes Virus erbracht.
Ich bin ein Schlafschaf?
Ja, das ist die gängige Beleidigung von aufgewachten QuerdenkerInnen, die den Mainstream als Schlafschafe bezeichnen. Ja. Weil, ne, doof wie die Schafe, immer dem Hirten hinterher und noch am Schlafen, weil sie noch nicht aufgewacht sind und das große Ganze durchschauen.
Das heißt, sie sind wache Schafe.
So ist es, ja. Nee,
aber
sie laufen ja nicht hinterher. Sie gucken
Hirten
ja zum Beispiel
hinterher.
Keine Tagesschau.
Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann sind sie keine wachen Schafe, sondern weggelaufene Schafe.
Sie sind gar keine Schafe mehr.
Oder sie sind transformiert.
Ja, sie sind jetzt Wölfe.
Schmetterling.
Oder Schmetterlinge. Oder dumme Esel. Aber dumm darf man nicht als Beleidigung sagen. Haben wir in diesem Podcast gelernt.
Tim, ich habe dir gerade ein Foto geschickt. Oder wolltest du mir noch was anderes sagen
zum Thema? Eigentlich hatte ich noch was, aber ich habe es gerade nicht parat. Ja, du hast mir ein Foto geschickt. Das hat mich irritiert. Ich möchte gerne die Geschichte hinter diesem Foto erfahren.
Ja, du kannst vielleicht mal einmal sagen, was man auf diesem Foto sieht.
Man sieht auf diesem Foto ein, ich würde mal sagen, so eine Art Hinterhof. Also auf jeden Fall so eine ganz schmale Straße. Dann gibt es so ein paar Treppenstufen, die auf so eine Art Lagerzugang hinweisen könnten. Und auf der rechten, also im ziemlich prominenten Bild, sind mindestens 4 große, prall gefüllte Säcke, weiße Säcke, die da so am Straßenrand stehen. Und man sieht das ab und zu, die Firma, ich weiß gar nicht, wie die Firma dazu heißt, aber das Produkt heißt Der Sack.
Und der Sack.
Und
ja,
da steht immer sehr prominent da drauf.
Und die sehr große Telefonnummer noch.
Genau. Und ich glaube, Der Sack ist in Anführungszeichen, was ich fast am geilsten daran finde.
Völlig richtig.
Und also das könnte so eine Art sein, aber ich sehe keinen Aufdruck. Es sind nur riesige weiße Säcke voll und zugeknotet oben.
Ich würde sagen, es sind Säcke à la Der Sack.
Aller der Sack, aber offenbar nicht der Sack und man kann den Inhalt nicht sehen, weil sie zugeknotet sind.
Es geht aber nicht direkt um diese Säcke, sondern du siehst, da kann man ja lang gehen. Das ist ein Fußweg, links ist die Treppe, rechts sind die Säcke und da ist nicht viel Platz noch, um durchzugehen.
Ja, ist relativ schmal. Small Alley würde man auf Englisch sagen.
Das ist bei meiner Arbeit zwischen den Gebäuden, hinten sozusagen. Und dort stelle ich seit Jahren mein Fahrrad ab. Und zwar genau an diesem Treppengeländer. Ich hatte es nochmal an einem anderen Ort, da wurde ich so ein bisschen vertrieben und dann bin ich da an dieses Treppengeländer.
Stopp, warum wurdest du vertrieben? Von wem?
Ja, da kamen immer dann andere Leute, die meinen geilen Platz entdeckt haben. Und
aha, also es waren dann andere Leute da und haben den Platz weggenommen.
Genau, und ich wollte konsistent, will ich meinen Platz haben, deswegen bin ich dann ausgewichen auf den.
Dein Fahrradparkplatz wurde gentrifiziert.
So ist es. Und an dieses Geländer habe ich das angeschlossen. Das ist so ein Ort, da ist nie jemand. Das ist halt so Lieferantenzugang, hinten kommen die immer hin und das ist ja so ein Einkaufszentrum und die werden da beliefert. Manchmal raucht da gelangweilt einer, das ist kein Publikumsverkehr, nichts, niemand, da ist gar nichts. Und vor allen Dingen liegt da seit Jahren dieser Müll. Säcke, Straßenschilder, einfach über Wochen ist da einfach alles zugeballert mit gigantischem Schutt und Scheiß. Und das nervt mich, wenn ich mein Fahrrad da manchmal abstelle, weil ich irgendwie so große Sonnenschirmständer oder Straßenschilder da kurz wegräumen muss, damit ich da überhaupt noch hinpasse. Und jetzt habe ich, nachdem ich da jahrelang stehe, einen Zettel an mein Fahrrad gebatscht bekommen, der den Vogel abschießt in Sachen bürokratischer Deutschheit. Da steht in einem für mich individuell ausformulierten Text, insofern ist es gar nicht so eine deutsche Bürokratie-Scheiße, aber richtig so eine A4-Seite voll, in der mir erstens erklärt wird, wie toll es ist, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dass ich einen wichtigen Beitrag für meine Gesundheit, für unser Klima und dass es hohe Anerkennung findet. Und dann kommt ein weiterer langer Absatz, in dem erklärt, dass ich aber durch meine Fahrradparkplatzwahl den Weg behindere, Leute gefährde, möglicherweise Schäden verursachen kann und dass ich doch eine der anderen nutzen soll und an der anderen Parkmöglichkeiten, ich soll mir irgendwie einen Schlüssel irgendwo organisieren oder beantragen für irgendeine Box oder sonst was. Und das haben die, sie haben sich so viel Mühe gegeben, diesen langen Text zu schreiben. Und ich wurde so sauer, weil diese Pisser von der Hausverwaltung nicht mal in der Lage sind, diese 4,5 Jahre da liegenden Straßenschilder wegzuräumen. Und in dieser Hölle von Müll, in der mein Fahrrad ganz schmal am Rand steht, an einem Ort, in dem sowieso nie jemand durchgeht. Und wenn jemand durchgeht, wird er auf jeden Fall nicht von meinem Fahrrad, sondern von der ganzen anderen Kacke behindert. Ich habe da keinen Zettel an dem Sack gesehen, der sagt, lieber Sackbesitzer, Sie leisten einen guten Beitrag zur Müllentsorgung, aber Sie könnten mit Ihrem Sack sein, hier einen Fußgänger gefährden, der sich so krass verirrt hat, dass man ihn auch gleich zurecht in dieser dunklen Gasse erschießen und ausrauben könnte.
Okay, war das handgeschrieben oder war es per Computer?
Nein, per Computer.
Per Computer. Also hat jemand dieses Fahrrad gesehen, vielleicht schon mehrere Tage, hat sich dann in sein Büro gesetzt und sich gedacht, so, jetzt schreibe ich dem aber mal ein paar Worte und das muss ich ja irgendwie Sandwich-methodenmäßig vielleicht so einbetten, die Kritik, die ich an ihm habe. Hat dann erstmal gesagt, schön, ne, Umweltschutz und so.
Sandwich-Methoden, genau richtig, für die, die es nicht wissen, erst sagt man was Gutes, dann sagt man die Kritik, dann sagt man noch was Gutes. Das scheiß Brot können die sich sparen.
Warum hast du mir nicht davon ein Foto geschickt, von diesem Brief?
Den habe ich leider schon vor Tagen weggeschmissen. Aber jetzt habe ich es heute erinnert, als ich das sah und habe das Ding zumindest fotografiert. Ich habe den gleich zerknüllt. Wie Helge Schneider sagte, ich nahm den Zettel und zerknüllte ihn in 4 Teile. Ich hatte auch ein Vorspiel. Ich habe nämlich schon mal mein Fahrrad im Keller immer gestellt, unter dem Treppenhaus, also unter der untersten Treppe, wo nichts ist. Da ist kein Fluchtweg, das wird für nichts benutzt. Das ist der perfekte Spot gewesen. Drin, super, toll. Da hatte ich auch so einen Zettel, dass das eine unzulässige Erhöhung der Brandlast sei.
Mein
Fahrrad aus Metall ist eine unzulässige Erhöhung der Brandlast, steht nicht im Fluchtweg, sondern unter der Treppe. Bis da das Feuer hinkommt, ist jeder im Gebäude tot.
Ja, und vor allem, niemand stirbt, weil das Feuer noch zusätzlich Feuer gefangen hat. Das Fahrrad noch zusätzlich Feuer gefangen hat.
An diesem Ort, du musst dir den Ort, da muss ich dir ein Foto von schicken, das ist noch viel absurder. Und nachdem ich da vertrieben wurde, weil da dürfen sie, da haben sie Hausordnung, aber da hinten, das war ja auch das Geile, die haben mich sozusagen darum gebeten und haben mir ins Gewissen geredet. Die haben da gar keine Handhabe, die Penner.
Die haben an deine Menschlichkeit appelliert.
Ich habe schon überlegt, ob ich denen meine Mail schreibe.
Mach, aber die bitte dann nicht gleich zerknüllen und wegschmeißen, sondern verlesen.
Das habe ich ja sozusagen gerade schon getan.
Aber das wäre doch wunderbar, jetzt hier so als Kategorie für den Podcast. Ich stelle mir gerade so eine ewig langen Schriftverkehr vor, den du dann irgendwie Woche für Woche oder zweiwöchig für zweiwöchig verliest und wir sind alle dabei.
Ja, ich vermute, ich verliere bei der Sache, weil dann wissen die, wo ich arbeite und dann gehen sie an Personalrat und machen Skandal daraus. Rufen Sie die Bild-Zeitung an.
Du musst aus politischen Gründen entlassen werden.
Ja. Unehrenhaft.
Unehrenhaft aus dem Dienst entlassen.
Und dann muss ich mit meinem Fahrrad durch den Regen zurückfahren mit so einer kleinen Box, in der ein Kaktus drinsteht.
Und ein Foto von deiner Familie im Bilderrahmen. Sehr gut. Ich finde, das ist ganz passend. Ich habe vor einiger Zeit in meine Handy-Notiz mal reingeschrieben, ich hasse Deutsche. Ich würde sagen, tatsächlich habe ich ein ambivalentes Verhältnis zu Deutschen oder zum Deutschsein, aber ein Teil der Ambivalenz ist peinliche Berührung. Und zwar ist mir dieser Gedanke gekommen, als ich mit meinen Eltern zum Geburtstag meiner Mutter in einem deutschen Restaurant war, das Gasthaus Offen in Lemsaal in Hamburg.
Das heißt Offen?
Das heißt Offen, ja.
Das war ein Missverständnis, wenn die geschlossen haben.
Offen ist zu. Kann man dann zum Beispiel sagen.
Wir haben heute geschlossen.
Ihr Offen-Team. Und naja, jedenfalls bin ich da also natürlich als guter Sohn mitgegangen. Und es heißt immer, ach, aber die Bratkartoffeln sind so lecker. Oh Gott, die machen so gute Bratkartoffeln. Die sind wohl berühmt für ihre Bratkartoffeln. So berühmt, dass sie es sogar in ihre eigene Karte reinschreiben. Und es fing schon unsympathisch an, weil mein Bruder mit seiner Lebensabschnittsgefährtin, ich mag das Wort nicht, aber ich habe das Gefühl, das könnte in dem Kontext passen, die wurden gleich darüber belehrt, dass man doch bitte keinen Hund mit in dieses Restaurant nehmen darf. Und ich dachte mir schon, what the fuck, was ist denn, also wo sind denn Hunde verboten? Wer verbietet denn Hunde im Lokal? Also man sieht doch ständig Hunde unter irgendwelchen Restauranttischen schlafen und ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Da könnte man eher Kinder verbieten, finde ich.
Ich glaube, es gibt tatsächlich einfach Leute, die sich von Hunden belästigt fühlen, die Angst vor Hunden haben, die nicht wollen, dass da ein Hund ist und dann vielleicht doch mal am Nachbartisch geschnüffelt kommt. Ich bin ständig von Hunden belästigt in Restaurants. Ich erschrecke mich. Plötzlich ist zwischen meinen Beinen so ein Köter und schlabbert da rum und dann sagen die Besitzer immer so halbherzig, ja komm Hugo, komm zurück. Lass den mal. Und Hugo interessiert das überhaupt nicht.
Also wir machen unterschiedliche Erfahrungen, aber ich würde sehr gerne deine machen. Ich habe Lust, Hugo kennenzulernen. Der klingt wie ein feiner Kerl.
Der also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich möchte, dass die da nicht sind, aber ich kann mir durchaus Leute vorstellen, die darauf bestehen, dass das eine hundefreie Zone ist.
Sowas würdest du beim Griechen niemals erleben, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das auch so ein Stereotyp in meinem Kopf. Aber jedenfalls so die griechischen Restaurants, die ich kenne, sind durchaus, die teilen irgendwie auf jeden Fall mal eine ähnliche Atmosphäre. Ich finde, es gibt keinen anderen Ort, der diese Atmosphäre hat, zumindest in Deutschland, wie ein griechisches Restaurant. Ich vermute, auch in Griechenland hat man die Ambiente nicht so. Ich glaube, das ist eher so das Klischeebild, was die Griechen den Deutschen bestätigen wollen, um sie anzulocken. Weil die wissen, dass das in Deutschland erwartet wird, dass nun mal irgendwelche Sitaki-Musik da läuft und es einfach immer viel zu viel von allem gibt. Man wird ständig mit Uso abgefüllt. Alle sind irgendwie total beschwingt und haben immer so einen lockeren Schnack auf den Lippen. Alle haben diese blau-weiß karierten Tischdecken und immer gibt es einen Sprachkurs auf den Billigservierten.
Ja, aber weißt du, du sagst es ja schon mit deinen Worten, alle, immer, immer und alle. Ich glaube, da wird auch einfach ein Bild, das die Deutschen vom Griechen haben, bedient.
Ja, genau das meine ich ja. Dass die sind ja sehr häufig auch wirklich so von so griechisch Familien geführt, zumindest ja. Diejenigen, die ich bisher so kennengelernt habe. Und ich glaube, dass es wirklich eine bewusste Entscheidung ist, der Deutsche will das so. Deswegen machen wir das.
Wie Eros Ramazzotti bei allen Italienern läuft.
Genau das. Und in Italien hört ihn wahrscheinlich kein Schwein. Nee. Stimmt nicht, vielleicht ist es der größte Star der Welt aus deren Perspektive, weiß ich nicht. Jedenfalls bei Offen war es erstmal, das fand ich tatsächlich gar nicht schlecht, aber ich bin ja nun mal auch Deutscher, extrem hell. Die hatten so eine heftig helle Deckenbeleuchtung mit so relativ billigen, auf Kronleuchter gemachten Lampen.
Das erlebst du beim Griechen nicht.
Nein, auf keinen Fall, beim Italiener auch nicht. Beim Italiener ist es eigentlich eher immer ein bisschen zu dunkel nach meinem Empfinden. Und dann diese Karte. Es gab außer einem Salat nur Fleischgerichte. Ausschließlich. Im Jahr 2022. Das kann doch nichts anderes sein als die Verweigerung des Fortschritts.
Und das ist die Bedienung des Klientels.
Ja, und das Klientel hat es eigentlich am schlimmsten gemacht. Nur weiße alte Menschen. Nahezu ja, ausschließlich weiße alte Menschen. Ja. Und man muss wissen, Lemsaal, vielleicht wird es auch Lemsaal ausgesprochen, ich weiß es gar nicht, ist ein sehr reicher Stadtteil. Also da ist wirklich, da ist der, ich will jetzt nicht sagen Hamburger Geldadel, aber das sind so die Leute, die gerne irgendwie in der Stadt wohnen, aber schon so ein bisschen ländlicher und sehr elitär und sehr teure Immobilien, wenig Wohnungen, viele einzelstehende Häuser. Und genauso sahen die Leute aus. Und ich habe mich durchgehend so unwohl gefühlt und ich fand das so schrecklich.
Aber das ist doch auch Exotik irgendwie. Auch eine andere Kultur.
Ja, ja, Gott sei Dank, aber es ist ja qua Geburt unsere Kultur, muss man ja sagen. Und ich würde wirklich, ich würde ganz gerne mal von dir wissen, fühlst du dich in irgendeiner Form als Deutscher? Und wenn ja, was bedeutet das?
Die Frage möchte ich gerne versuchen gleich zu beantworten. Ich möchte vorher nur sagen, du hast mir dieses Etablissement, möchte ich es unpassenderweise nennen, überhaupt nicht schmackhaft gemacht und trotzdem möchte ich es da auf jeden Fall hin, seit du das mit den Bratkartoffeln erzählt hast. Ich liebe richtig gute Bratkartoffeln. Und die meisten Bratkartoffeln sind immer gar nicht knusprig angebraten, weil die Leute davon zurückschrecken, in diesen modernen Zeiten zu viel Fett zu nehmen. Und gute Bratkartoffeln brauchen zu viel Fett, um richtig knusprig zu sein. Und da müssen geile Zwiebeln dabei sein, die schon so ein bisschen süßlich sind, weil die zu lange in der Pfanne mit dabei waren. Köstlich. Also, auf zu offen, um Bratis zu essen.
Alles klar.
Wie deutsch fühle ich mich? Das ist eine interessante Frage. Ich habe es ja gar nicht mit Nationalismus und gar nicht mit Patriotismus. Das geht mir völlig ab.
Ja.
So richtig, richtig doll. Also nicht aus Überzeugung, weil ich das gelernt habe, sondern aus innerster, tiefster Überzeugung. Und trotzdem fühle ich mich in vielerlei Hinsicht sehr als Deutscher. Zum einen, weil ich natürlich sehr stark deutsch geprägt bin. In all dem, was das heißt, in all dem, also mein ganzer Wertekompass, den ich habe, den führe ich auch im positiven Sinne auf Deutschland zurück. Und da freue ich mich einfach sehr über die freiheitliche, rechtsstaatliche Demokratie, in der wir leben, die das ermöglicht, dass meine Eltern, mein Umfeld mich auch so mitprägen konnten und die mir es ermöglicht haben, mich relativ frei zu entwickeln und kritisch zu sein und nicht mich um andere Dinge kümmern zu müssen und keinen nationalistischen Rollen sonst was Abwehrkrieg führen zu müssen. Im Gegensatz zu dem Angriffskrieg, der aktuell geführt wird. Und dazu kommt auch noch, und da kommt wieder unsere liebe Frau Zuch ins Spiel, über die wir letzte Woche schon geredet haben, dass ich die Verantwortung Deutschlands in der Welt als Ableitung aus den Lehren des Zweiten Weltkriegs und des Dritten Reichs sehr stark spüre. In dem Sinne davon, dass man sagt, man ist selber ein Produkt dieser Zeit und man hat auch irgendwie eine globale Verantwortung dafür, Leid zu verhindern. Aufgrund der Erkenntnisse, die man gesammelt hat und des Reflexionsprozesses, den man irgendwie kollektiv gemacht hat. Und irgendwie ist man tatsächlich ein Produkt dessen. Und der letzte Punkt ist, dass ich es sehr gerne mag, mit Leuten aus anderen Ländern mich auszutauschen, über Gemeinsamkeiten, Unterschiede zu erfahren. Wie macht so ist dieses, was ich auch mal erzählt habe bei der Joe Biden-Folge, als ich da mit dem ganzen Server voller Leute aus verschiedenen Ländern gesprochen habe. Und da spüre ich, also ich sehe mich da tatsächlich auch ganz doll einfach als Europäer, dann gerade wenn ich mit US-Amerikanern spreche. Ja, also mich begleitet das Deutschsein in Gesprächen, in Konflikten, in Austausch und so weiter. Es spielt schon eine ziemlich große Rolle für mich in meinem Leben.
Und auch in Bezug auf deine Identifikation mit dir selbst? Weil ich finde, das klingt, also ich finde das super plausibel und nachvollziehbar, was du da gerade gesagt hast. Ich hätte es nicht so gut in Worte fassen können, aber ich teile das sehr. Wobei ich gar nicht noch diesen weiteren Schritt gemacht hätte, was so das für unsere Verantwortung bedeutet. Aber vielleicht wäre ich auch irgendwann dahin gekommen, wenn ich da mehr Zeit gehabt hätte, so gut drüber nachzudenken. Aber das ist ja trotzdem das ist sehr
total gut formuliert gewesen gerade. Das finde ich einen total guten Gedanken.
Welchen jetzt?
Dass man sagt, ich bin nicht an einem Punkt, aber ich kann mir vorstellen, dass ich an diesem Punkt wäre, wenn ich mir weiter. Denn das ist, glaube ich, auch tatsächlich etwas, was an der Stelle bei mir aus anlassbezogen passiert ist. Das finde ich eine schöne Idee. Gefällt mir. Entschuldigung, jetzt habe ich dich voll aus dem Train of Thought gerissen.
Das macht nichts. Ich finde aber, das ist das, was Gespräche machen sollten. Also sich, also ich habe, egal. Wir kommen jetzt ganz doll ab vom Thema. Also ich habe das Gefühl, dass es alles plausibel nachvollziehbar, aber auch ein Stück weit verkopft und theoretisiert von einem losgelöst. So klang es jetzt jedenfalls. Wie ist es für dich ganz persönlich?
Das ist das, was ich glaube ich mit, ich bin nicht nationalistisch und nicht patriotistisch meine. Für mich persönlich spielt das keine Rolle.
Hattest du mal irgendwie phasenweise so einen Hang zum Lokalpatriotismus?
Ja, was Hamburg angeht, glaube ich tatsächlich schon als Kind ein wenig, weil ich irgendwie das total toll fand und als ich auch Hamburg für mich entdeckt habe, ganz begeistert von der Stadt war und ganz vielen. Aber der wurde sehr schnell untergraben von dem Lotto King Karl Patriotismus, der einem in dieser Stadt überall entgegenschallert. Von dem Fußballpatriotismus und dem die geilste Stadt heißt Hamburg, diesen ganzen dummen Karnevalsscheiß, den sie hier abfeiern. Und ja, weiß ich nicht, das auch ein bisschen das Gefühl, dass das so eine Präsigkeit ist. Ich meine, ich wohne mein ganzes Leben in Hamburg, ich bin nie länger als 6 Wochen aus dieser Stadt raus gewesen. Ich finde, das ist eigentlich nicht so gut. Ich habe mir das ein bisschen abgeschüttelt. Mhm.
Aber interessant, dass einer der Gründe, dich davon selber zu entfernen, ist, dass andere Leute das für sich eingenommen haben auf eine Art und Weise, die du nicht gut heißt.
Naja, weil einem das vielleicht ein bisschen auch den Spiegel dafür vorhält, dass da auch tatsächlich nichts dran ist. Also, dass es unbegründet ist. Und auch wenn du mit Leuten aus anderen steht, also wie anmaßend ist das denn irgendwie, gerade aus so einer Position heraus, aus der man nicht wirklich das Leben, wie es woanders ist, kennt, nur als Tourist ist im Vorbeigehen oder aus Erzählungen hat, so zu tun, als wäre man in einer besonders geilen Stadt. Sicherlich ist Hamburg eine lebenswerte Stadt, da gibt es viele objektive Gründe zu, aber erstens ist es totaler Zufall, dass ich hier geboren bin.
Genau.
Und zweitens ist es für alle Leute anders. Es gibt auch Leute, die völlig begründet nicht gerne in Hamburg leben und wieder wegziehen, die grundsätzlich Großstädte doof finden. Es gibt auch vieles in Hamburg, was einem sauer aufstoßen kann, viel, viel Gehabe und so weiter, auch jenseits von dem Patriotismus. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich finde, die Menschen sind die Menschen und die Menschen sollen sich darum bemühen, in Gemeinschaften sich das schön zu machen. Und da kann man sich auch daran erfreuen, wenn man sich das schön gemacht hat. Und man kann auch auf seine Erfolge stolz sein, sowohl kann man, also stolz ist auch so ein Ding bei mir, aber sich an seinen Erfolgen freuen, sowohl was Deutschland angeht, als auch was Hamburg angeht, auch als was seinen eigenen Kiez angeht. Aber man sollte sich das nie zu Kopf steigen lassen und auch nie mit der eigenen Person verknüpfen.
Genau das ist, glaube ich, der Casus Knactus, der sprichwörtliche. Das, mit dem nicht nachvollziehen können von Nationalismus und Patriotismus so im Großen, habe ich auch extrem doll. Und zwar einfach, also nicht mal mit meinen empathischen Fähigkeiten, die bei mir ausgeprägt sind, würde ich behaupten, bin ich nicht in der Lage, mich in einen Menschen hineinzuversetzen, der ernsthaft, und jetzt sind wir wieder bei dem komischen Wort, stolz darauf ist, Deutscher zu sein. Das ist ein Konzept, das kann ich nicht nachvollziehen, weder emotional noch rational. Das ist so weit weg. Das ist das Gleiche, wie wo wir irgendwie früh im Podcast, also als wir neu waren, schon darüber gesprochen haben, dass wir beide Ehre nicht verstehen. Das sind einfach Konzepte, die ganz weit weg aus meiner Lebensrealität sind und ich das auch kognitiv wirklich nicht erfassen kann.
Was ich daran interessant finde, ist, dass ich in letzter Zeit häufiger die Beobachtung gemacht habe, vielleicht stimmt es auch nicht, aber dass ich meine, bestimmte Muster zu erkennen, wo man sagt, da, wie genau wie du es gesagt hast, da bin ich ganz weit weg von. Aber in manchen Sachen ist man es vielleicht doch nicht in vergleichbaren Mustern. Ich habe mich neulich länger mit meiner Frau darüber unterhalten, warum, was die Gründe zum Beispiel für bestimmtes Twitter-Diskussionsverhalten sind und warum es so schwer ist, auch Positionen zu formulieren, die vielleicht nicht final sind. Also ganz häufig erlebt man es auch derzeit in Diskussionen, dass wenn man eine Position selber vertritt, die aber nicht komplett zu Ende gedacht ist, sondern so einen Thesencharakter hat, die sich von dem Mainstream unterscheidet. Da muss man sehr aufpassen, merke ich gerade, weil das eine AfD-Argumentation ist. Mhm. So nach dem Motto, man darf hier nichts mehr sagen, sonst wird man gleich in der Ecke gestellt. Aber ein bisschen erlebe ich das, und zwar führe ich das darauf zurück, dass es für viele Leute ist es, gerade weil sie bemerken, dass Leute schnell fertig gemacht werden und schnell überwalzt werden von einem Shitstorm oder einer Gegenargumentation, dass es für Leute so viel einfacher ist, sich an bekannte, stabile, erprobte Argumentationsmuster zu halten und auch gelernte Sachen anzuwenden. Zu sagen, grundsätzlich bin ich kritisch bei allen Leuten, die Geld haben oder bei allen Leuten, die nationalistisch sind oder bei allen Leuten, die... Und dass man so seine No-Gos, seine Tabus definiert als Gruppe. Und wenn man aber mal darüber nachdenkt, was ist eigentlich wirklich? Und jetzt mal vielleicht auch im Russland-Konflikt überlegt, was könnte eigentlich die Motivation von Putin sein? Oder was ist eigentlich, hat eigentlich der Westen sich gegenüber Russland tatsächlich fair verhalten? Und das nur so zur Diskussion stellt, dann muss man das backen können. Also ich glaube, es geht gar nicht um den Shitstorm, sondern es geht darum, dass die Leute unsicher sind, ihre Position verteidigen zu können. Und jetzt kommt der große Bogen zu deiner Frage zurückgespannt. Ich glaube, das sind auch Muster, weshalb Leute darauf zurückgreifen. Sie fühlen sich sicher in bestimmten Formen und Argumentationen und können sagen, ich bin auf mein Land stolz, das kenne ich, das ist mir vertraut. Und was dem widerspricht oder zuwiderläuft oder das angreift, das lehne ich ab. Und in dem Moment musst du dich nicht mehr selber damit auseinandersetzen und selber eine Position formulieren, selber der Diskussion stellen, was nämlich super schwierig ist.
Weißt du, was da passiert? Die Problematik wird externalisiert. Man muss das nicht irgendwie mit sich selber ausmachen und seine wirklich eigene Meinung und Gedanken und Schlussfolgerungen ziehen, was ja sehr anstrengend ist. Gerade, wir haben es ja eingangs gesagt, es ist ein extrem komplexes Thema, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Aber der leichte Weg ist halt der Weg des geringsten Widerstandes und deswegen, man springt aus so einem Zug auf von anderen Leuten, die buchstäblich für einen denken. Aber man muss ja, das hast du auch eben so ein bisschen anklingen lassen, sagen, dass das für beide Seiten funktioniert. Also zumindest eigentlich immer für die Extreme in die eine oder andere Richtung.
Ja. Und es ist wirklich sackenschwierig. Also natürlich ist es unterschiedlich schwierig. Wir können durchaus uns in die Fußgängerzone stellen und mit Leuten verteidigen, warum wir Demokratie für richtig halten. Das ist auch anstrengend, aber das würden wir schaffen. Ich habe neulich mal die These geäußert, dass Pokémon kein Videospiel ist. Das war sehr schwer, das zu verteidigen. Ich hatte natürlich was damit im Sinn, aber ich musste mich erstmal gegen eine große Walze des Widerstandes zur Wehr setzen. Und daran, an diesem absurden Beispiel, merkt man, gerade wenn es um ernstere Themen geht, die auch noch emotionalisiert sind bei Leuten, und Pokémon ist zugegeben sehr emotionalisiert bei Leuten, aber es gibt noch schlimmere Themen, es ist leichter, sich ins Fahrwasser von Dickschiffen der Argumentation zu setzen.
Ja.
Und das passiert ständig, das passiert uns allen. Deswegen sage ich, uns passieren diese Muster auch, bei anderen Leuten passieren sie vielleicht auf einem anderen Niveau. Die sind nicht so eloquent, die sind nicht so reflektiert. Die sind, also nicht, dass wir die eloquentesten, reflektiertesten sind, aber wir sind sicherlich weiter in diesen Punkten als manche anderen. Und deswegen ist aus unserer Perspektive das ein Verhalten, was wir nicht nachvollziehen können. Aber möglicherweise gibt es andere Leute aus deren Perspektive, die nicht nachvollziehen können, warum wir so beschränkt in diesen Dingen sind.
Jo.
Trotzdem finde ich, kann das keine Entschuldigung sein für Nationalismus und Intoleranz und so, aber es ist eine Erklärung.
Also ich sag mal,
sind aber heute in dieser Folge
dabei. Ich weiß gar nicht, wie man das Ganze hier einordnen soll. Ich wollte eigentlich, das kann ich jetzt gerne schon mal vorziehen, ich hatte gerade schon die Idee, an alle Menschen da draußen, die uns regelmäßig hören und die vielleicht einen kurzen Weg haben, mit uns in irgendeiner Form in Kontakt zu treten, sei es bei Belebuch-Podcast bei Instagram oder einfach, weil ihr eine unserer Handynummern tatsächlich habt. Bitte sagt mal kurz, was ist unser Podcast eigentlich? Weil ich kriege das gerade, weil ich auch mittendrin stecke, nicht so richtig eingeordnet. Sind wir jetzt ein alberner Unterhaltungspodcast? Sind wir ein politischer Podcast, wir sind sicherlich kein journalistischer Podcast, sind wir ein...
Ja, wir haben doch neulich die Journalisten als unsere Kollegen bezeichnet. Hast du gemacht sogar. Die Journalisten von Funk.
Und dann habe ich einfach ihre Inhalte eins zu eins wiedergegeben, ohne sie irgendwie selber nochmal journalistisch zu hinterfragen. Naja.
Ich glaube, aber gut, die Antworten werden kommen, da freue ich mich drauf. Ich würde sagen, wir sind in der Hinsicht ein recht authentischer Podcast, weil, also das sind ja alles Facetten, die uns bewegen. Und jetzt könnte man kann sich einfach vorstellen, dass zwei Leute einen Podcast machen und sagen, wir machen einen Spaß-Podcast, wir machen einen Unterhaltungs-Quatsch-Podcast.
Und alles andere klammern wir aus.
Und also kann man machen. Aber irgendwie ist durch dieses diese Gesprächssituation und dadurch, dass wir vielleicht auch in dieser schnellen, wilden Welt, in der wir auch viele andere Verpflichtungen haben, nicht immer die Möglichkeit haben, all diese Themen, die uns durch den Kopf gehen, regelmäßig zu ventilieren, führt es automatisch dazu, dass das alles reinblutet.
Ja, schon wieder. Also aber heute bist du, Entschuldigung, ich muss ganz kurz dieses Kompliment loswerden. Du bist heute formulierungstechnisch auf dem Peak, Alter. Das ist ja richtig geil. Na?
Weil ich keine Kopfhörer hatte. Ich habe mal wieder ein bisschen reflektiert heute, meinen Gedanken geordnet.
Und jetzt müssen sie raus. Mir gefällt das ausgezeichnet.
Jetzt kommt ein langes. Ich habe neulich nämlich festgestellt, als ich auch über unseren Podcast nachgedacht habe, wie erstaunlich, ob das erschreckend richtig falsch ist, wie wenig wir über unsere Arbeit reden. Und zwar nicht nur im Sinne von, ich erzähle dir mal, was ich mache, sondern Dinge, die wir bei der Arbeit beobachten und die uns passieren, kommt vor, aber im Verhältnis zu Supermarkt, Haushalt und ja. Wir lesen auf Spiegel Online die neuesten Nachrichten, recht wenig.
Richtig, und dabei ist es so ein großer Teil des Lebens.
Ja, zeitlich, aber ja. Ist es vielleicht von der Bedeutung her weniger wichtig für uns?
Also ich kann das für meine Seite so beantworten, dass mir das fast aus, das ist seltsam, zu privat ist. Dabei ist ja Arbeit das Gegenteil von Privatleben eigentlich.
Ja, nee, vor allen Dingen viel schwerwiegender, überlegt mal, über was für private Themen wir ansonsten sprechen. Also unsere tiefsten politischen Überzeugungen.
Stimmt.
Hat da nicht gerade irgendjemand diesen Gag geschrieben? Wo hast du das nicht irgendwo sogar reingeschrieben? Mit man kann nicht... Ach nee, das war die Textzeile von...
Ich bin so gespannt.
Vom neuen Casper-Album?
Ich habe heute wieder dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mache.
Nein. Irgendwie von wegen, wir können irgendwie über alles reden am Stammtisch, über mit wem wir schlafen und sonst was, aber nicht, was wir wählen. Oder so, also dass das politische... zu privat für uns ist und wie krank das eigentlich ist und über alles andere, egal was, können wir sprechen.
Das hat auf jeden Fall nichts mit Casper zu tun. Kommt mir auch nicht bekannt vor gerade. Apropos Casper, Happy Release Day. Bitte?
Hast du schon gehört?
Der kommt ja erst in 2,5 Stunden raus.
Ja, aber dann weißt du ja gar nichts von der, das ist eine Textzeile vom neuen Album.
Naja, es gibt 5 Singles, die kenne ich alle außerordentlich gut.
Und es sind gut, ja?
Sie sind sehr düster und traurig und bitter und tragisch, aber gut.
Wo die Fahne weht fürs Vaterland, genäht und made in Pakistan, erzählt man sich bei Raki Schnaps, wen man fickt, nicht wen man wählt, das bleibt privat, verdammt.
Habe ich noch nie gehört, diese Textzeile. Ist das von Casper?
Ja, vom neuen Album.
Warum kennst du das? Ich kenne das nicht.
Habe ich in einem Review gelesen.
Interessant. Nee, das ist nicht auf den Singles, kommt das da nicht vor.
Naja, ich wollte jetzt nicht ablenken, aber schön, dass das jetzt bald rauskommt, das freut mich für dich.
Ja.
Scheint gut geworden zu sein.
Ja, also
guck mal hier, jetzt, ich hab noch was im Chat für dich.
Hä? Warte mal, was ist das? Wo ist denn der Chat? Da, Chat. Ebenslabschnutzgefähr. Ebens.
Weißt du, was das bedeutet?
Labschnutzgefähr, nein.
Schnutrisgefähr. Ich habe dir bei deiner Geschichte über das Gasthaus offen sehr gebannt zugehört, habe mir eine kleine Notiz reingetippt. Ich kann eigentlich blind tippen, habe aber so gebannt zugehört, dass ich das getippt habe.
Ja, okay, können wir gerne drüber sprechen, wenn du möchtest.
Ja, was soll es bedeuten? Lebensabschnittsgefährte.
Ah, ja.
Ist ein bisschen missglückt, da steht tatsächlich eben Slab, Schnutris, Gefähr. Ich weiß ja nicht, wie es zu den 3 S.
3 R, ja. Stopp, hast du deine Tastatur so eingestellt, dass die Umlaute mit auf der Tastatur erscheinen oder musst du bei Ä ein A gedrückt halten und zur Seite streichen?
Bei mir erscheint gar nichts. Ich habe so ein beinhartes, echtes Keyboard mit echten Tasten.
Ach, auf dem PC hast du das gemacht. Ach ja, klar.
Ich hab schon einen Laptop, aber ich habe eine externe Tastatur.
Ja, das ist, ist okay. Ich dachte, du hast es in dein Handy getippt.
In mein Handy. Nein, ja, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, du redest vom Laptop und da blinkt irgendwas auf. Aber gute Frage. Ich habe es nicht drauf. Kann man das einstellen?
Ja.
Das verändert mein Leben. Ich hasse das. Das reagiert auch immer sehr, sehr schlecht auf meinen Finger gedrückt halten. Wenn ich ein SZ und R und Ö und Ü machen will, dann muss ich immer dreimal draufdrücken, bevor ich wischen kann auf den Buchstaben.
Bei SZ hilft dir das nicht, aber bei R, Ü und Ö schon.
Geil! Ich wollte nur zum Thema Lebensabschnittsgefährdung
sagen. Ja, bitte.
Dass das Wort, das du ja ein bisschen merkwürdig fandest, ich vor allen Dingen deswegen merkwürdig finde, weil es für mich bedeutet, es wird vorbeigehen.
Deswegen habe ich gesagt, dass man dieses Wort in diesem Kontext meiner Meinung nach vielleicht benutzen könnte. Aber normalerweise mag ich das nicht so, wie es genutzt wird.
Ich habe nämlich nachgedacht, warum du meintest, man könnte es in dem Kontext gut gebrauchen. Und habe gedacht, dass das der Grund wahrscheinlich wäre.
So ist es.
Sehr gut gelesen.
Hast du.
Also hast du sehr gut formuliert.
Du kennst mich auch sehr gut offenbar.
Und dein Bruder erst.
Gut, dass du den Podcast nicht hört. Gut, dass niemand aus meiner Familie diesen Podcast hört.
Du hast versprochen am Anfang dieses Podcasts, und läuft jetzt schon mehr als eine Stunde, dass wir in den leichten Teil auch noch vorkommen werden.
Ja, können wir sehr gerne machen.
Lass uns den jetzt starten.
Ja, bitte, möchtest du?
Ding. Hier kommt der Jingle.
Wobei, warte mal. Okay. Ich habe seit einiger Zeit eine Handy-Notiz drin, die ist mega deep und passt halt inhaltlich fantastisch zu allem, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber das könnte halt nochmal was nachvollziehen.
Ja, okay. Los geht's.
Okay.
Ich habe ja den Jingle noch nicht abgefordert. Ja,
Gott sei Dank, gerade noch rechtzeitig. Ich möchte so gerne noch über leichte Sachen sprechen, aber das will ich jetzt gern loswerden, weil das passt auch so gut. Unser sehr geehrter John Oliver ist aus der Winterpause zurück. Und hat jetzt wieder ein Stück gemacht über Critical Race Theory. Ist dir das ein Begriff?
Nein.
Das ist seit einiger Zeit in Amerika ein großes Thema, weil das in den Schulen unterrichtet wird, schon seit längerer Zeit. Und die Critical Race Theory lehnt sich eigentlich gegen gar nichts auf. Die haben als Ziel, möglichst echt und authentisch und ungeschönt die amerikanische Geschichte zu unterrichten mit der ganzen Geschichte mit der Sklaverei, aber auch, und das ist halt relativ neu und progressiv, auch, dass sie realistisch darüber berichten, dass auch heutzutage noch Anzeichen von systematischem Rassismus in Amerika wichtig ist und eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel bei der Polizei.
Das Gegenteil von Revisionismus.
Ja, genau. Die wollen einfach wirklich die Geschichte so lehren, wie die Geschichte ist. Und nicht etwa so, dass gerade die Weißen sehr gut dabei wegkommen, wie das ja über Jahrhunderte war.
Ich hätte gleich einzuwenden, dass man, wenn man unterrichtet, ja alleine schon mit der Auswahl der Themen eine Beeinflussung vornimmt, sodass man gar nicht... Aber natürlich ist das Anliegen trotzdem... erstmal sehr interessant und gut.
Ja, also ich würde sagen, das ist sogar die einzig richtige Variante. Das ist, würde ich fast sagen, die Entsprechung von, man muss irgendwie frühzeitig einen realistischen Sexualkundeunterricht in der Schule anbieten, weil das eben, gerade in Amerika, dem grünen Land, wo die auch noch super rückständig sind im Vergleich zu uns, auch da könnte man, wenn man Deutscher ist, stolz drauf sein, dass man hier doch einen relativ progressiven gesellschaftlichen Wandel miterleben konnte in den letzten 50 Jahren. Aber ja, Amerika ist ja noch weit hinten dran. Aber also darüber will ich jetzt auch gar nicht diskutieren. Ich finde das schon richtig, dass man die Wahrheit unterrichtet und nicht irgendwie eine geschönte Variante davon. Und das finden aber interessanterweise, ich sag mal, die konservativen Menschen in den USA nicht so geil. Also die gerade republikanische Partei möchte ganz doll dagegen vorgehen, weil sie befürchten, dass die Kinder, auch die Weißen, lernen, dass die weiße Rasse, und ich sag's ganz bewusst so plakativ, nicht alles richtig macht und wenn nicht, dann eigentlich gar nicht selber schuld ist und nur Opfer von irgendwelchen anderen Umständen gewesen ist. Das finden die nicht gut. Und es gibt so ein paar Menschen, die da richtig doll gegen vorgehen, seit vielen Jahren, und das mit außerordentlich großem Erfolg schaffen. Also das Land ist gespalten zwischen Leuten, die pro oder contra Critical Race Theorie sind. Und ich habe mir das Ganze so angeguckt und ich finde, das ist immer auch interessant, weil Amerika ist ja doch relativ weit weg so von vom eigenen Erleben und auch von der eigenen Gesellschaft. Da läuft ja vieles wirklich ganz anders, aber gerade durch diese John Oliver Beiträge, ganz kurz, falls jemand nicht weiß, wer das ist, ein amerikanischer Jan Böhmermann, wobei Jan Böhmermann eher der deutsche John Oliver ist. Und dadurch kriege ich relativ viel über die amerikanische Politik mit, habe ich ja auch irgendwie in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass irgendwie die amerikanische Kultur so viel näher ist als andere Kulturen allein in Europa. Und das liegt unter anderem daran. Und ich finde es so interessant, dass ich daran gesehen habe oder die Erkenntnis hatte, Konservatismus funktioniert. Konservative Menschen, zumindest jetzt so im Klischee gesprochen, haben nie gelernt, dass sie mit Dingen, die nicht ihrem Safe Space und Wohlfühlort entsprechen und Dingen, die ihnen leicht gemacht werden, also mit Struggle nicht umzugehen, weil sie nie, also die haben nie gelernt, dass da an Struggle zu wachsen einen positiven Einfluss auf alles hat, was einen Menschen ausmacht. Und deswegen wollen die alles dafür tun, dass sie es so einfach wie möglich haben. Diejenigen, die irgendwie sich in Machtverhältnissen befinden. Weil, kannst du meinen Gedanken nachvollziehen? Ich weiß, ich bin ein bisschen ausgeschlossen.
Bis zu dem Punkt, in dem du das Wort Struggle gesagt hast, sehr gut.
Also.
Aber dann hatte ich Bilder im Kopf von Hardship, Disziplin, krasse Erziehung, extremen Konflikten.
Nein. Ich meine mit Struggle, vielleicht muss ich das definieren, Leute, die sich mit Andersartigkeit auseinandergesetzt haben. Und dann durch das Überspringen dieser Grenze des eigenen Schattens gemerkt haben, das bringt mich persönlich als Menschen total weiter. Weil die Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, wehren sich nicht gegen unbequeme Wahrheiten. Und ich habe das Gefühl, dass gerade bei ich sag mal, politisch rechtstehenden Menschen genau das verhindert werden soll. Sich nicht mit irgendwelchen anderen Dingen auseinandersetzen, sich von einfachen Erklärungen entfernen, weil das könnte ja dazu führen, dass man sich unangenehm mit sich selbst beschäftigen muss und dass man vielleicht eigene Fehler anerkennt, sich selbst reflektiert und merkt, es ist gar nicht alles so geil, wie ich das eigentlich in meinem Happy Werbungslife haben möchte. Und wenn sie diese Erfahrung nicht gemacht haben, wollen sie verhindern, dass andere Leute diese Erfahrung machen.
Ja, das passt ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe über Nationalismus, dass das halt ein bequemes Fahrwasser ist, in dem alles kohärent ist.
Deswegen meine ich, es passt so gut.
Herausgefordert wird.
Gut, dass du es verstanden hast.
Und das ist tatsächlich bestimmt so. Ich verstehe mir das mit dem Konservativ nicht so ganz, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es Werte gibt, Errungenschaften gibt, für die es sich lohnt, sie zu verteidigen. Also in dem Sinne wäre, würde ich sagen, ich bin konservativer Demokrat oder ein konservativer Europäer oder so. Also das kann man sich ja auch vorstellen. Es geht ja eigentlich darum, also ja, ein Muster ist nicht offen sein für positive, in Klammern, Veränderung. Das ist sicher ein Muster von vielen auf persönlicher Ebene. Aber beim Bekämpfen von dem, was man konservativ sagt, geht es ja auch darum, dass man das, was beibehalten soll, falsch findet. Man macht ja nicht Veränderung als Selbstzweck, auch wenn man sagen kann, Veränderung kann etwas Gutes sein, kann neue Perspektiven bringen, bringt frische Gedanken und so weiter. Ja, das ist eine Technik, die hilft. Aber ich würde sagen, es gibt durchaus Dinge, die erhalten werden sollten.
Meinst du, und das ist eine ganz ernst gemeinte Frage, auch wenn sie albern klingt, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, irgendwie 200 Jahre in die Zukunft zu reisen und du hättest die Möglichkeit, mit jemandem aus 2222, oh hübsch, zu sprechen und würdest die heutige Zeit geschichtlich analysieren. Meinst du, es gibt noch irgendetwas, was dann noch Bestand hat, was nicht überholt ist, wo man nicht in der Retrospektive sagen kann, ja, oh Gott, wie rückschrittig die damals doch waren. Wir sind heutzutage in allen Bereichen viel weiter.
Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich vor allen Dingen deswegen, weil ich ein interessantes Studium mal angefangen habe zum Thema Geschichte und Literatur der europäischen Moderne, was sich mit der Zeit um das Jahr zwischen, weiß ich nicht, 900 und 1200 viel beschäftigt hat. Gut, das sind jetzt nicht 2000 Jahre, aber trotzdem. Und ich so weggeblasen war davon, wie viel ich wiedererkannt habe an Mustern, an Strukturen, an Organisationsformen, an politischen Argumentationen.
Ja, okay.
Also das, was man so als Mittelalter kennt, ist halt Folklore und das erscheint einem weit weg. Das ist Robin Hood und weiß ich nicht. Und da hat man irgendwie so ein Bild von vor Augen, von Inquisition und Leute scheißen in den Pott und sind irgendwie sonst wie. Aber wenn du dich damit beschäftigst und dir die Quellen anguckst, sind das halt Menschen, die heute leben könnten. Und Konflikte und Argumentationen oder kennst, das hat mir diese Welt so viel näher gebracht und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch der Fall ist. Wobei mich das gerade sehr stört, ich gucke gerade die aktuelle Star Trek Serie Star Trek Discovery, die im 31. Jahrhundert spielt. Da machen die nämlich einen riesigen Zeitsprung und kommen dann irgendwie 900 Jahre später an. Eine Crew. Und da ärgert mich total, dass die da halt irgendwie so, wenn die über Beziehung oder Familie reden, dass ich denke, ihr müsst euch doch völlig neue Konzepte überlegen nach 900 Jahren. Das kann doch nicht sein, dass die immer noch mit ihrer Familie am Armbrutstisch sitzen oder was.
Das ist die Anti-Entsprechung von, man hat irgendwie so historische Filme und Dramen und sie sprechen so wie Leute von heute.
Ja, genau. Also ich glaube, dass einiges Bestand hätte. Kann ich mir vorstellen, ja.
Wüsstest du was? Also hast du da irgendwie eine Idee, was das sein könnte? Sind es eher Ideen? Sind es Muster? Sind es strukturelle Dinge?
Ich glaube tatsächlich sowas wie gesellschaftliche Organisationsformen in gewisser Weise, vielleicht auch politische Organisationsformen zum Teil. Ja, Ideen sicherlich auch, Kulturformen. Kann ich mir vorstellen, dass da vieles erhalten bleibt, gerade weil da so über Tradition auch einiges passiert. Sicherlich ist der größte Unterschied die Technik, wenn es denn da einen weiteren Fortschritt gibt und es nicht irgendwie auch mal zurückgeht. Ja, ist interessant. Zukunftsforscher, haben wir darüber nicht mal geredet, dass das ein echter Beruf ist?
Das ist ein echter Beruf.
Nostradamus von Beruf.
Nostradamus war, wobei vielleicht war der ein Zukunftsforscher, aber man denkt...
Sehr, sehr guter.
Man hat jetzt eher so den Eindruck, er war so ein Medium. Aber was für ein Zufall auch, dass wir beide nun gerade in so einer Zeitspanne leben, in der Nostradamus viel vorhergesagt hat. Hat er auch noch viel so fürs Jahr 3000 vorhergesagt, was einfach jetzt gerade nicht interessant ist? Also, oder endet das jetzt so mit unserer Lebensspanne?
Also ich muss meinen Hut ziehen vor Nostradamus, dass wir ihn überhaupt noch kennen. Mhm. Was für eine krasse Lebensleistung. Glaubst du, dass irgendjemand in vergleichbar weiter Zukunft noch Tim und Benny kennen wird?
Ja, vielleicht wird der Podcast noch richtig erfolgreich. Ja, damit sind wir in die Erinnerung der Weltgemeinschaft eingegangen im Nachhinein. Ja.
Wenn man dann irgendwie so den Vorkrieg des Dritten Weltkrieges, und alle reden über den Dritten Weltkrieg, aber niemand redet mehr über diesen Vorkrieg in der Ukraine, den alle schon vergessen haben.
Außer alle anderen Leute, die sich jetzt gerade irgendwie treffen und einen Podcast machen oder irgendwelche Nachrichten.
Nein, in der Zukunft redet keiner mehr darüber. Und dann müssen sie buddeln in den
Archiven. Und sie finden uns.
Sie finden so eine alte Festplatte von dir. Und dann schrauben und löten sie da rum mit alten Geräten und versuchen irgendwie diese komischen alten Formate zu entschlüsseln und dann rauscht es irgendwann und dann knistert es so ein bisschen und dann hören sie plötzlich unsere Stimmen.
Alles andere ist vergessen. Zerstört von den russischen und chinesischen Atombomben. Wow. Okay. Noch eine allerletzte Sache, bevor dein Jingle kommt. Eigentlich kann in der Mitte der Jingle kommen. Ich habe das vor wenigen Tagen aufgeschrieben, was jetzt fast schon wieder überholt ist, aber what the fuck is wrong mit Sarah Wagenknecht? Und ich möchte, dass du das versuchst mir zu erklären, ohne das Wort Hufeisen in den Mund zu nehmen. Und dann würde ich sehr gerne noch wissen, also noch viel schlimmer eigentlich, what the fuck is wrong mit den Eltern von Sarah Wagenknecht, dass sie sich überlegen für ihre Tochter, der Vorname Sarah ist ja ganz hübsch, aber wir machen das Haar einfach ganz woanders hin als alle anderen Sarahs. Wir lassen es nicht weg, wir wollen es da behalten.
Ist das nicht einfach das Persische?
Aber nicht am Ende. Oh, andere Kultur.
Ja, ja, das ist das Persische.
Okay, dann vergiss den heiteren Teil, beantworte mir den ernsten.
Vergiss den Rassismus.
Vergiss den ungewollten Rassismus an dieser Stelle, weil ich... Das spricht doch eigentlich für meinen Antirassismus oder nicht vorhandenen Rassismus, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass es irgendwas anderes als die deutsche Schreibweise geben könnte. Das ist ziemlich rassistisch. Scheiße.
Vielleicht hattest du einfach auch gar nicht im Kopf, dass sie entsprechende Wurzeln
hat. Nee, das habe ich
das Iranische, ne?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich glaube, einer ihrer Eltern kommt aus Iran, glaube ich.
Mhm. Gut, dass du aus Iran gesagt hast und nicht aus den Iran.
Sarah Wagenknecht war aus meiner Sicht immer schon durchgeknallt und interessante Persönlichkeit und sehr narzisstisch auch. I don't know.
Ah, die ist einfach auch
Gregor Gysi hat gerade wortreich wieder Nord Stream 2 verteidigt und gesagt, das ist ein Fehler, dem Projekt die Absage zu erteilen.
Echt? Mein Gregor?
Ja. Ja, ich sag dir, die Linke hat jetzt ein richtiges Problem. Die haben sich auch gerade schon hektisch und schnell distanziert von Putin.
Nein, also ja, manche, aber nicht alle.
Ich glaube, der Bundesvorstand hat das, glaube ich.
Ja, aber es gibt durchaus auch noch Parlamentsmitglieder der Linken, die anders sich äußern.
Also da sind die gerade knapp am Exit aus dem Bundestag vorbeigeschrammt und hatten jetzt gehofft, sich irgendwie langsam wieder aufrappeln zu können. Und jetzt kommt Putin mit seinen Panzern und fährt erstmal über die Linkspartei Deutschland. Mal gucken, wie das ausgeht. Vielleicht ist das auch
hat einen kleinen Umweg genommen über die Linkspartei.
Bevor wir nach Kiew fahren, habe ich noch kurz einen Abstecher.
Ich habe euch das schon mal ins Navi programmiert. Fahrt einfach, was Siri euch sagt. Okay.
Oh, wie sich wohl die Tech-Konzerne verhalten.
Also, ich bin bereit für den Jingle.
Die Brüder waren ernst und tiefenphilosophisch, oh. Aber jetzt geht's weiter mit Gesprächen über Honig.
Honig. Du willst über Honig sprechen? Ich habe viel über Honig zu sagen. Nee, gar nicht so viel, ja. Mittelfiel.
Ich fange an.
Bitte.
Auf jedem Honig steht, auf fast jedem Honig, steht drauf, wo der herkommt.
Ja.
Und was steht da?
Weiß ich nicht.
Aus Da steht drauf, weil man, ich suche manchmal, denn ich will dann irgendwie regionalen kaufen. Und da steht immer drauf, Honig aus EU und Nicht-EU-Ländern.
Ja.
So eine Mischung, ne? Dann kommen die Wespen kennen keine Grenzen, die sind bei John Lennon schon längst angekommen. Die Bienen, Entschuldigung, nicht die Wespen. Die Bienen leben John Lennons Traum und fliegen einfach die Wespenhonig. Machen die auch, die sind auch, machen auch vor ihrer eigenen Art nicht halt. Also die Grenzen, die kennen keine Grenzen, die Bienen. Aber Honig aus EU, Nicht-EU-Ländern, da können sie doch einfach draufschreiben, Honig vom Planeten Erde. Was ist denn, also was gibt es denn noch für Länder?
Naja, ich glaube, sie wollen damit betonen, dass das schon irgendwie aus der europäischen Gemeinde, nee, also über die, also europäische Grenze nicht hinausgeht.
Nicht-EU-Länder. Ah, europäische Nicht-EU-Länder.
Genau, das würde ich, also könnte aus der Schweiz kommen, zum Beispiel.
Oder, nee, oder aus Großbritannien.
Oder aus Großbritannien mittlerweile, genau.
Aber ich glaube, über den Ärmelkanal können die nicht.
Oder die haben den Brexit sehr früh predicted, aber Großbritannien ist aus irgendwelchen Gründen ein guter Honighersteller.
Entschuldigung. Ich glaube, da ist auch Honig aus Chile mit drin. Ich glaube nicht, dass das sich nur auf Europa bezieht. Sonst würde das doch da stehen. Da steht es nicht EU-Länder.
Ja, du hast recht.
Das kann Bolivien sein.
Du hast recht. Das kann einfach jedes Land der Welt sein. Das kann
Südkorea sein. Und was ist denn das für eine Nicht-Aussage?
Okay, es ist Nordkorea.
Wäre das nicht schön, wenn die das draufschreiben würden? Honig von der Erde? Honig vom...
Oder es ist wirklich Nordkorea und sie haben sich überlegt, oh shit, wir müssen es irgendwie angeben. Aber wie können wir das so doll verklausulieren, dass es keiner zuordnen kann? Und ja. Nordkorea ist ein Nicht-EU-Land. Und wenn sie nur raufschreiben, Honig aus nicht EU-Ländern. Sie werden wahrscheinlich auch so einen kleinen Teil, ich meine, warum kann man diesen Bedarf nicht aus Deutschland herausdecken? Ich habe ja so vom Klischeebild, glaube ich sowieso, dass es gar nicht so viele Länder gibt, die Honig essen. Also, stimmt vielleicht nicht, aber würde ich jetzt so sagen.
Ich glaube, das ist Quatsch.
Ist vielleicht Quatsch. Aber, also, wie viele Bienen sieht man denn allein in der freien Natur?
Ja, das ist ja keine Honigbiene. Aber trotzdem, es gibt ja auch so, es gibt ja so diese Stadtimker, die urbanen Imker, die jetzt auf ihrem Dach, und dann gibt's auch, kannst du so kaufen. Aber das, was du so im Supermarkt findest, und das wundert mich, das ist, kann mir vorstellen, dass es auch irgendwelche gibt, die sagen, wir punchen alles zusammen. Aber das ist der Regelfall. Und ich finde diese Eingrenzung so absurd. Das ist so, als wenn du irgendwie sagst, der Verdächtige hatte entweder ein grünes T-Shirt an oder ein T-Shirt einer anderen Farbe. Das bringt sozusagen gar nichts. Kannst auch weglassen.
Der Angreifer war entweder ein Mann oder nicht.
Und ich finde auch, wenn du eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht hast, wo das der Honig herkommt, kannst du dich nicht damit rausstellen, dass du sagst, aus Ländern.
Offenbar funktioniert's. Nicht.
Ich glaube, die sagen das so, weil sie nicht kontrollieren können, ob die nicht doch nochmal über eine Grenze geflogen sind. Aber andererseits sagen sie, sind sie sicher, dass auch Honig aus Nicht-EU-Ländern drin ist. Sonst könnten sie ja sagen, aus EU-Ländern, und möglicherweise kann das auch Spuren von Erdnüssen und Honig aus Nicht-EU-Ländern enthalten.
Die Honighersteller sind sich auf jeden Fall offenbar sehr sicher, dass in ihren Produkten keine Nüsse drin sind. Weil wenn die schon so streng sind mit der Kennzeichnungspflicht, dann würde das ja bestimmt auch irgendwie drinstehen. Und da das nicht draufsteht, kann man davon ausgehen, NussallergikerInnen, bitte greift zum Honig, da macht ihr nichts mit falsch. Aber ab und zu irreführende Werbung. Es gibt von Restaurante jetzt eine neue Edition Salami-Pizza mit extra Käse.
Ne.
Und ich habe mir die gekauft. Ich habe mir seit, ich glaube, 2 Jahren keine Tiefkühl-Salami-Pizza mehr gekauft, aus Gründen, die wir in der Folge alles über Alltagsvegetarismus festgestellt haben. Ich habe die gekauft und es ist die größte Bescheißung aller Zeiten auf dem Gastronomiesektor, weil diese Pizza mit extra Käse sieht so aus, als hätten sie dieselbe Menge Käse gemacht, aber slightly bevor sie alles an Käse rausgeworfen haben, haben sie die Salami darauf getan. Und das, was danach...
Also das ist auf der Salami auch noch Käse.
Aber extrem wenig. Das ist wirklich... Ich schicke dir mal ein Foto.
Ich schicke dir auch noch mal ein Foto zum Thema Restaurante-Pizza.
Das ist ja verrückt.
Jetzt schicken wir uns gegenseitig Fotos, denn ich habe auch, die haben nämlich sämtliche Rezepturen aller Pizzen geändert.
Was?
Ja. Überall steht neues Rezept drauf, neue Rezeptur drauf.
Mhm.
Und, jetzt habe ich dein Foto bekommen. Ja, I can see that. Naja, es sieht aber insgesamt schon nach mehr Käse aus, sonst hat man auch noch mehr Tomatensauce gesehen. Wie war es denn beim Essen? Hast du einen Unterschied gemerkt?
Ich habe mir vorher noch selber extra Käse drauf gemacht.
Hast du das früher auch immer gemacht?
Ja.
Ja, dann kannst du ja gar keinen Unterschied schmecken.
Ja, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich dachte, ich könnte halt diese extra Käseschicht weglassen.
It maketh no sense.
Wie bitte?
Naja, du musst es ja einmal ausprobieren und nee. Du musst vergleichen beides ohne extra Käse ausprobieren. Gibt es denn auch noch die normale Edition?
Ja.
Dann musst du dir 2 kaufen, sie nebeneinander legen, beide machen von jedem, das machen wir das nächste Mal. Da gehe ich mal von meinem Alltagsvegetarismus, der eigentlich ein richtiger Vegetarismus ist, weg und wir probieren das mal aus.
Was musst du mir jetzt für ein Foto schicken?
Ich habe dir dieses Foto geschickt. Ah. Denn ich mache ja eine Ausnahme immer von meinem Vegetarismus, nämlich die Pizza Tonno von Restaurante. Mhm. Die esse ich, seit ich ein Kind bin. Und
ich möchte kurz also erzählen, was ich sehe. Du sitzt am Tisch und beißt gerade herzhaft in eine Pizza Tonno rein. Ich möchte vermuten, aufgrund meines Einflusses ein Glas Milch vor dir.
Nein.
Habe ich dir das nicht beigebracht?
Doch, aber es ist nicht dein Einfluss in dem Fall.
Okay. Trägst einen super hässlichen Pullover, der knalle orange ist und siehst aber ganz zufrieden, aber auch ernst bei der Sache aus.
Es gibt ein Foto von mir, da bin ich ungefähr 8 Jahre und da esse ich eine Pizza Thunfisch Restaurante von exakt diesem Brett mit exakt diesem Messer und einem solchen Glas, aber ich glaube, es ist nicht das Dschungelbuch, mit Erdbeermilch, aber auf die Erdbeermilch, die war mir zu eklig und weil das so ähnlich aussieht, habe ich normale Milch eingeschenkt. Ich hatte außerdem kein Kaber Erdbeer zu Hause, weil warum sollte ich? Denn das ist die letzte Pizza Tonno nach altem Rezept.
Oh, okay.
Und jetzt gibt es die neue und ich habe jedes Stück genossen. Ich habe den alten Karton noch aufbewahrt. Ich überlege, ob ich mir den irgendwo einrahme und in die Wand hänge. Und auf dem neuen sind nämlich rote Zwiebeln drauf. Hm. Größere Scheiben rote Zwiebeln. Und auch ansonsten andere Rezeptur. Ich bin sehr gespannt und ein bisschen nervös.
Also du hast sie noch nicht aber probiert.
Was wir auf jeden Fall machen, ist, wir kaufen uns eine Pizza Salami normal, eine Pizza Salami extra Käse, packen beide in den Ofen und teilen sie uns. Und jeder kriegt von jedem die Hälfte.
Jetzt bin ich mir natürlich nicht mehr ganz sicher, ob ich davon überzeugt bin, dass es beide Sorten parallel gibt, weil es vielleicht noch alte gab. Oder ob das jetzt weiter so Bestand hat.
Aber steht irgendwie drauf Salami extra Käse oder ist es Salami Nouveau Rezetta und da steht extra Käse?
Nee, da steht so relativ klein und zwar auf Italienisch, dass da extra Käse ist.
Ja.
Wenn man nicht weiß, dass es eine andere Variante ist, würde man das vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen. Das spricht dafür, dass es vielleicht der neue Standard wird.
Ja.
Ja, okay, machen wir. Wird ein YouTube-Video irgendwann wahrscheinlich davon geben. Ich habe übrigens, kleiner Callback, nochmal Fact gecheckt. Du hast behauptet, der menschliche Körper besitzt ein Adersystem, was 2,5 Mal um die Erde reicht.
Ja.
Und ich kann dir sagen, nachdem ich das jetzt recherchiert habe, es stimmt.
Oh, das habe ich nämlich schon anderen Leuten erzählt.
Es sind ungefähr, und ich finde das fast noch beeindruckender vom Klang her als 2,5 Mal um die Erde, wobei das ziemlich beeindruckend ist, 100.000 Kilometer.
100.000 Kilometer sind in uns drin.
Sind in uns drin. Und tatsächlich hätte ich das extrapolieren können, weil ich zufälligerweise weiß oder mir mal gemerkt habe, dass der Äquator eine Länge von circa 40.000 Quadratmeter hat. Also das passt halt genau auf die 2,5 Mal. Aber wie krank abgefahren ist es denn 100.000 Kilometer?
Das ist Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ist schön, dass du das fact-gecheckt hast. Vielen Dank. Ich habe noch mal neulich die Folge gehört, in der ich behauptet habe, dass Pflanzen Photovoltaik
betreiben. ich bin da überhaupt nicht drüber gestolpert. Aber ich kann dir genau erklären, warum. Weil ich in dem Moment auch im Kopf hatte, heißt es nicht Photosynthese? Aber ich hatte wenige Tage vorher und tatsächlich zum ersten Mal das Wort Photovoltaik gehört und hatte mich da schon getraut nachzufragen, was das ist, weil das so in einer Gruppe selbstverständlich benutzt wurde, dass man sich nicht traut nachzufragen.
Ich habe damit viel bei der Arbeit zu tun und auch sonst ist das für mich ein sehr, sehr geläufiges Wort, aber ich habe es noch nie im Zusammenhang mit Pflanzen benutzt. Und ich habe auch noch einen Callback, da haben wir uns nämlich geirrt und es ist uns keinem aufgefallen. Ich glaube, vielleicht hast du es gesagt, ich habe dich nicht korrigiert, ist auch egal. Wir haben ja vom das König der Biere gesprochen und ich habe ja den Bierkönig vorgeschlagen, analog zum Löwenkönig. Und da hast du dann, glaube ich, gesagt, hier, Krombacher ist jetzt der Bierkönig. Krombacher ist doch nicht das König der Biere,
König sondern
der
König Pilsen. Ja, stimmt.
Das ist so, wo ich dachte so, Krombacher ist die Perle der Natur.
Und was ich jetzt noch ergänzend sagen kann, was mir, glaube ich, da auch nicht eingefallen ist, der Bierkönig ist doch die berühmteste Malle-Saufkneipe überhaupt.
Ach, da heißt der
Bierkönig. Der Bierkönig. Genau.
Dann funktioniert das leider nicht mit unserem Vorschlag. Ich glaube auch, König Pilsener, der Bierkönig, klingt auch zu plump. Das König der Biere klingt schon geil.
Ja, das haben sich gut überlegt.
Der König der Biere.
Ich habe eine kleine germanistische Frage und vielleicht habe ich die schon mal gestellt und nur vergessen, die Notiz zu löschen. Ne?
Entschuldigung, oh Gott. Weißt du, warum es natürlich das König der Biere heißt? Na? Man sagt ja, ich stelle dir hier mal das Becks hin, das König Pilsener, das Krombacher. Es ist immer das.
Ja.
Und deswegen ist es auch das König der Biere. So, ich stelle dir hier, das ist bei allen, alle Biermarken sind das.
Hier hast du das König Hever. Der Biere. Biere, ja.
Gibt's irgend?
Das Heineken.
Wegen das Bier natürlich. Daher kommt es wahrscheinlich. Aber man sagt immer, ich hätte gern noch, ich trinke das Hever noch aus. Ich trinke das König der Biere noch aus.
Das Wegbier war nicht notwendig.
Das ist es nie. Ich rate euch allen wirklich ab, verzichtet auf Wegbiere am Ende des
Abends. Live-Hack. Ja, stimmt. Wirklich, wenn man sich irgendwie zwischen zwei Veranstaltungsorten befindet, dann ist ein Wegbier eine gute Idee. Aber wenn der Abend eigentlich schon zu Ende ist, lass es weg.
Lass die Finger vom letzten Bier.
Also vielleicht habe ich das schon mal gefragt, du wirst mich darauf hinweisen können vielleicht. Was bedeutet ganz genau 5 Grade sein lassen? Haben wir das schon?
Das haben wir schon mal im Podcast
besprochen. Ah, und was war unser Fazit?
Ja, 5 ist halt eine ungerade Zahl und wenn es darum geht, eine gerade Zahl
zu finden. Stimmt. Ja, du hast recht. Okay, dann habe ich aber noch eine andere Frage und zwar ist das eine physikalische. Ich habe in meinem Büro bei der Arbeit regelmäßig, wenn ich ganz bestimmte Schuhe trage und im Büro die Heizung an ist, das Phänomen, dass ich einen Stromschlag bekomme, wenn ich die Klinke berühre. Aber nur bei bestimmten Schuhen. Ich weiß nicht genau, was diese...
Gummisohlen.
Aber haben nicht alle Schuhe Gummisohlen?
Das ist vielleicht ein besonderer Anteil von irgendeinem bestimmten Stoff. Das ist so ein allgemeines Phänomen, das ich kenne. Die Schuhe auf Teppich, wenn du darüber rutscht, dann laden die sich irgendwie statisch, elektrostatisch auf und es entlädt sich dann.
Wenn du die
Wie es genau berührst. Funktioniert, weiß
und
ich nicht.
Und warum hat das was mit der Heizung zu tun? Weil es ist ernsthaft so, wenn die Heizung nicht an ist, und das ist immer, wenn meine Bürokollege nicht da ist, weil ich kein Heizungsfan bin und sie sehr, dass es nur dann ist, wenn sie da ist und entsprechend die Heizung an ist.
Das ist interessant. Das weiß ich nicht. Ob irgendwie die bei wärmerer Luft, was müsste denn ja auch im Sommer so sein.
Ja, da ist es nicht so.
Trockene Luft, irgendwie, das ist, das weiß ich nicht. Zufall oder?
Sehr schöne Erklärung, Zufall, reiner Zufall. Ist nur, wenn die Heizung an ist, aber das
Beobachtungsfehler. Kann nur
Zufall sein. Naja, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber
oder irgendein Grund, den ich mir jetzt nicht aus dem Hut zaubern kann.
Vielleicht weiß da
unsere Zuhörer jemand
drüber Bescheid. Genau. Wenn ihr schon die Grenze überschritten habt und auf unsere selbstreferenzielle Frage, was für eine Art von Podcast wir sind, zu antworten und ihr wisst darüber ein bisschen was, bitte auch mal da Bescheid sagen. Ja. Das würde mich sehr interessieren.
Richtige Antwort gewinnt irgendwas.
Ja, irgendwas.
Thema Grenzen überschreiten.
Ja.
Habe ich auch mal
Wir wollten doch nicht mehr über Pudding reden.
Nee, es geht nicht über Pudding, aber es geht so über Verwandte von Puten, nämlich Tauben.
Ja.
Wie funktionieren Brieftauben?
Ich weiß nicht, ob wir nicht auch da schon mal drüber gesprochen haben, aber vielleicht nicht. Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Also ich sag mal so, wenn ich mich jetzt hineinversetzen sollte in die Rolle des Menschen, der als allererstes diese Fähigkeit von Tauben ergründet hat und dachte, das könnte ja irgendwie eine gute Variante für Nachrichtenübermittlung sein. Ich hätte mir eine Taube irgendwie herangezüchtet oder gezähmt, hätte sie ganz lange an einem bestimmten Ort gehalten, da gefüttert, gepflegt, dass sie da irgendwie gute Erfahrungen macht, dass sie sich mit mir bondet. Dann wäre ich ganz weit irgendwo hingefahren, zu einem bestimmten Ort und hätte dort dasselbe gemacht. Und dann hätte ich...
Mit der Taube wärst du
mit der Taube zusammen, genau.
Oder am Arm.
Zum Beispiel, genau. Und dann hätte ich das Gleiche dort gemacht, dass sie sich da auch heimisch fühlt. Und dann hätte ich wieder den Rückweg angetreten, ohne die Taube. Und geguckt, ob sie, wenn sie da nichts zu essen mehr hat, vielleicht den Weg zu mir findet, zurück.
Das ist gut. Das würde aber bedeuten, du brauchst für jede verschiedene Freundschaft
eine unterschiedliche Taube. Und so funktioniert es, glaube ich, nicht.
Die du dann markierst.
Aber funktioniert es denn überhaupt?
In so Filmen oder Büchern ist es so, dass da die holde Magd sich irgendeine dahergelaufene Taube greift, der so ein Ding ums Bein schmacht und sagt, flieg, hoffentlich erreicht die Nachricht mein Liebster.
Wie so eine Flaschenpost, die man einfach ins offene Meer schmeißt und hofft, dass
und dann klappt
der
das.
Eine Adressat und dann, es
dann,
liest.
Dann sitzt der Schnitt und dann sitzt der Empfänger sitzt irgendwo am offenen Fenster und zack.
Hat er das Paket
von
Amazon.
Da. Ich habe gerade angezeigt bekommen, dass ich keine Internetverbindung
habe. Ja, du warst auch gerade kurz abgehakt. Aber jetzt scheint alles wieder richtig zu sein. Ja, ich...
Lass kurz eine Brieftaube durch mein WLAN drücken.
Ich weiß nicht, wie Brieftauben funktionieren. Das ist eine, oder
aber das ist, finde ich, eine gute Erklärung, dass du die so dressierst auf Ort und
dann ja, hast aber ich glaube, es ist nicht so, weil das hätten wir mal irgendwie mitbekommen, dass dann, wenn das in, keine Ahnung, Filmen oder so dargestellt wird, dass du dann auch wirklich, keine Ahnung, markierte Tauben siehst. Und Hedwig weiß ja auch immer, wo Harry gestolpert. Ist.
Ja, Hedwig ist auch ein magisches Tier.
Nein, das ist eine ganz normale Eule. Gibt keine Hinweise darauf, dass die irgendwie magisch verändert wurde.
Okay, außer, ja, okay.
Habe ich gerade gesagt, ganz normale Taube ist natürlich eine Eule.
Nee, ich habe das Eule gesagt. Okay. Weiß ich aber nicht, wie ich drauf hätte. Ich bin drüber gestolpert, weil es einfach immer noch Brieftauben gibt heute. Es gibt Vereine und so, die züchten und die benutzen als Kommunikationsmittel statt WhatsApp.
Es gibt Privatpersonen, die sowas züchten, wie zum Beispiel Mike Tyson.
Der hat eine Brieftaubenzucht?
Ja, das ist sein Hobby.
Oh, warte. Windows wird in weniger als einer Minute heruntergefahren.
Das ist schlecht. Cool, jetzt war ich mal nicht der begrenzende Faktor, sondern deine Technik. Dein Windows hat sich entschieden, ich starte jetzt mal neu. Egal, was du gerade machst. Fick dich, ich bin der Herr. Und, oder die Herrin. Ich weiß nicht, was Windows für ein Geschlecht hat.
Das und Fenster.
Ich habe noch nicht verstanden, hat er jetzt nur das Fenster geschlossen oder alles?
Nein, er hat einen kompletten Windows-Neustart gemacht. Den hat er angekündigt mit dem Hinweis, in weniger als einer Minute starte ich mich neu. Weniger als einer Minute ist auch ein sehr diffuser Zeitraum. Da fühlt es sich an wie 25 Sekunden.
Könnte es sein, dass die ganzen Leute, die meinen, Bill Gates steckt hinter der Weltverschwörung, das hatten, während sie coole Podcast-Folgen aufgenommen haben und deswegen so wütend sind?
Ja.
Ja, das kann sein.
Ist denkbar. Ihre Wut okay. Daher rührt.
Wir haben jetzt schon eine Weile, haben wir schon Zeit voll gekriegt. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt. Wir haben mit Tiefen angefangen und sind zu heiteren Höhen gekommen. Und ich würde gerne von dir wissen, hast du noch irgendwas Kleines vielleicht auf dem Herzen?
Ich wollte eigentlich noch die Geschichte erzählen, wie ich dem invertierten Enkeltrick zum Opfer gefallen bin.
Der invertierte Enkeltrick?
Wie ich betrogen wurde von einer rüstigen Rentnerin.
Wie das?
Es klingelte an der Tür und dort stand eine Frau zwischen 60 und 65.
Recht spezifisch für diese alte
Spanne. Ja, vielleicht auch ein bisschen jünger. Eher jünger als älter.
Okay.
Und die wollte gerne was über meinen Magnolienbaum, den du kennst, der im Garten steht, erfahren.
Im Vorgarten?
Im Hintergarten, hinten.
Okay.
Ja. Auf der Terrasse, der große, der so schön blüht.
Mhm.
Und hat gesagt, dass sie hat sich sehr vage ausgedrückt, dass sie irgendwie ein Unternehmen hat und für Dekorationszwecke sucht sie immer auf der Suche nach Magnolienzweigen. Und jetzt sei genau der richtige Zeitpunkt, die zu schneiden. Das sei für den Baum ja auch gut. Wenn er so eng verästelt ist, dann legt er im nächsten Jahr viel besser aus. Und sie wolle dafür auch nichts haben, dass sie uns den Baum beschneiden würde. Da bin ich schon ein bisschen skeptisch gewesen. Offensichtlich wollte sie einfach Magnolienzweige haben. Und dann habe ich aber auch gedacht, so, ach, ey, wir kümmern uns eh nicht drum. Alle sagen immer, man soll ein bisschen beschneiden. Wir haben da keine Ahnung von, wir lassen immer alles wuchern. Dann soll sie sich da halt ein paar Zweige wegnehmen und glücklich werden. Ist mir doch wurscht. Aber es war irgendwie unangenehm. Aber ich wollte dann auch nicht, wenn man schon so lange vollgelabert wird, will man dann auch nicht mehr Nein sagen. Kurzum, ich habe sie in den Garten gelassen, sie hat gesägt. Ist weggefahren, ich habe das gar nicht weiter überwacht. Und dann habe ich hinterher aus Interesse doch nochmal gegoogelt. Und da stand halt so ungefähr, wenn man irgendeinen Baum nicht beschneiden sollte, dann einen Magnolienbaum und schon gar nicht oben. Und die hat mir halt so Stories erzählt, die hat mir halt das biologisch erklärt, warum das der richtige Zeitpunkt ist, wie die wachsen und so weiter. Und wenn sie jetzt einfach nur gesagt hätte, ich will gerne Magnolienzweige, weil ich gerne meinen Dekoladen aufwerten will, okay, dann hat sie keine Ahnung, aber sie hat sich halt als Expertin ausgegeben und hat mich über den Tisch gezogen, mit entweder hat sie falsch vorgegeben, Ahnung zu haben, oder sie hat mich rundheraus belogen. Und Magnolienbäume, ziehen sehr, sehr früh im Jahr, sehr, sehr kräftig und das kann dann verharzen und bluten und das ist schlecht für den Baum und dann ist die Blütentracht schlechter und man soll den einfach niemals beschneiden. Das steht die so, so ziehen, ungefähr.
Die ziehen sehr früh im Jahr, hast du ja gerade gesagt?
Ja, die ziehen doch aus dem Boden das Wasser raus. Und deswegen darf man, man darf Bäume nur bis zu dem Zeitpunkt schneiden, wo sie noch nicht ziehen. Denn ansonsten, wenn die oben, das ist wie eine offene Wunde, dann bluten die da raus.
Ist das das richtige Wording? Die bluten? Ziehen voll früh und bluten dann da raus?
Sieht aus wie ein Botaniker? Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht.
Sieht schon ein bisschen aus wie ein Botaniker.
Ich würde es vor allem, wenn du deinen Hut auf hast und Gummistiefel dazu. Ich finde, das fasst es doch mal ganz gut zusammen. Was ist denn das für eine Klammer? Wir beginnen mit sehr ernsten Gesprächen über den Angriffskrieg in Europa und enden mit Baum-Nerd-Talk.
Ja, aber wir enden mit dem Angriffskrieg auf den Magnolienbaum. Also ich habe mich so scheiße danach gefühlt. Ich habe mich wirklich belogen und betrogen gefühlt. Und meine aber grenzenlose Gutmütigkeit, die meisten Leute würden sagen, ich lasse doch keine Omis in meinen Garten und da an meinen Baumrand gehen. Wenn ich an 20 Haustüren klingeln, kriegt sie 19 Mal die Nase in die Tür. Und ich bin so nett und freundlich und lasse mich auf das Gespräch ein und gönne ihr das und kontrolliere sie noch nicht mal. Und werde einfach.
Aber du meinst, das ging ihr wirklich nur um den Deko-Aspekt der Magnolie.
Die verkauft die Dinger. Und zwar wahrscheinlich für richtig viel Geld. Die ist wahrscheinlich bei Frank dem Weddingplaner irgendwo mit in so einer Holding, in so einem Subunternehmen. Und jetzt macht sie so und dann so, ja, und hier, Magnolien passen ganz wunderbar. Ich schreibe das einfach mit drauf. Hier, 190 Euro für den Zweig.
So viel Geld kann man ungefähr auch mit dem Verkauf eines Kürbisses verdienen, wie wir in diesem Podcast schon mal erfahren haben.
Wenn man sich an die richtige Familie wendet. Kommt zu uns, wir kaufen eure überteuerten Kürbisse ab und wir geben euch unseren Baum, der dann verreckt. Das ist so ein schöner Baum. So ein schöner Baum. Ich hätte ihn mir nie gepflanzt, weil er hier nicht heimisch ist. Es ist ein Exot. Aber wenn man schon mal einen hat, der so wunderschön blüht, es tut mir leid. Ich habe ein richtig mieses Gefühl gegenüber dieser wunderbaren Pflanze.
Okay. Darf man
Pflanze zu einem Baum sagen?
Habe ich mich auch gerade gefragt. Ich würde sagen, nein, weil wenn du Pflanze sagst und hörst, hast du andere Bilder im Kopf als ein Baum.
Genau mein Grund, weshalb ich sage, Kuchen ist keine Süßigkeit. Wenn du sagst, möchte noch jemand Süßigkeiten und ich sage, ja, dann kommt er mit dem Kuchen um die Ecke, dann klatsche ich ihm den aber wieder ins Gesicht. Nein, das mache ich nicht. Aber ich denke mir,
ist ja trotzdem irgendwie was Süßes.
Ja, es ist was Süßes, aber es ist keine Süßigkeit.
Ich ganz persönlich, nach meiner ganz eigenen Definition, würde ja auch Flips und Salzstangen und Chips zu Süßigkeiten zählen, auch wenn das alles nicht süß schmeckt. Aber das liegt einfach daran, ich habe das reflektiert, weil als ich noch ein Kind war und ich irgendwie einen Filmeabend mit meinen Eltern gemacht habe, gab es immer dieselbe Schnabulierschüssel.
Schnabulier ist gut. Da passt da alles rein.
Da passt alles rein, deswegen habe ich das gerade gewählt. Sehr schön. Und da waren immer drin Gummibären, da waren immer drin Erdnussflips und da waren immer drin Salzstangen. Und das war aber für mich irgendwie immer als der Oberbegriff dafür war für mich immer Süßigkeit.
Okay, aber wenn du jetzt zu Hause Salzstangen hast im Schrank und jetzt kommt ein gern gesehener Gast und du möchtest ihm eine Wohltat tun, würdest du ihm doch nicht sagen, ich habe noch ein paar Süßigkeiten, da hast du Lust auf Süßigkeiten. Und dann sagt er, gerne, und dann gibst du ihm Salzstangen.
Ja, ich würde Knabberkram sagen.
Siehst du? Aber wenn du Knabberkram sagst und dann gibst du ihm Gummibärchen, funktioniert auch nicht.
Nee, funktioniert auch nicht. Du hast ja
die Sprache, um zu kommunizieren. Und wenn jetzt die Leute plötzlich Süßigkeiten, Kuchen, alles durcheinander werfen, dann sind wir wie beim Turmbau zu Babel nicht mehr in der Lage, miteinander zu sprechen. Und dann hat Gott uns entzweit und dann führen wir Angriffskriege.
Wo kommen wir denn dahin?
Ja. Putin wollte eigentlich wahrscheinlich nur ein Stück Kuchen haben. Und jetzt haben wir den Salat. Irgendjemand hat gesagt, hier, ich habe nur noch Süßigkeiten. Oder so. Und jetzt sind wir am Arsch.
Na, ich würde eher Putin so einschätzen, dass er sagt, er wollte so gerne noch einen Kuchen haben, hat nach Süßigkeiten gefragt und Gummibärchen bekommen.
Als er sich beklagt hat, wurden noch so verschämt ein paar Chips nachgereicht und dann ist ihm die Hutschnur geplatzt.
Jetzt reicht's. Und dieser schlechte Gastgeber war halt zufällig Ukrainer, verdammt.
Ja.
Ach, Benni, das war sehr besonders, muss ich sagen. Ich bin wirklich, wirklich ernsthaft interessiert an Rückmeldungen zu dieser Folge, weil ich finde, dass sie unsere Ambivalenz sehr gut ausstrahlt und ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist. Und ich fürchte, das macht uns vielleicht auch für die Masse etwas sperrig, dass man vorher jetzt nicht so ganz genau weiß, was erwartet mich heute eigentlich. Auch, weiß ich nicht, bei Fest und Flauschig oder Baywatch Berlin gibt es ja immer viele ernste Phasen, bei Fest und Flauschig nochmal mehr. Also so richtig politische Einordnung und dazwischen immer ganz viel Quatsch. Aber ich habe das Gefühl, bei uns ist das viel inkonsistenter. Also wir haben irgendwie subjektiv gefühlt ganz, 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 ganz viel Quatsch. Und dann kommt man wieder so ein fetter Brocken, Ernsthaftigkeit und Deepness. Und dann kommt wieder so ein bisschen Quatsch, um irgendwie doch den Appeal aufrechtzuerhalten. Aber ich finde das einfach schwierig einzuordnen. Welches Genre sind wir?
Jetzt haben wir auf jeden Fall schon die erste Einsendung von unserem tollen Zuhörer Tim zu dieser Frage. ich weiß nicht, wenn ich von mir auf andere schließe. Jetzt im Rückblick hat mich diese Folge ein bisschen, die hat mir gut getan. Mhm. Gerade was diesen ganzen Atomkrieg angeht. Also nicht, was den Atomkrieg angeht, aber was mein inneres Gefühl angeht, habe ich das Gefühl, dass sie mich ein bisschen wieder zurück auf die Erde geführt hat. Und vielleicht hat es bei manchen anderen Leuten auch den Effekt, wenn die sich jetzt gerade Sorgen machen und dann hören sie das und dann beschäftigen sie sich zwar mit dem Thema, aber kommen auch wieder woanders und irgendwie ist es so ein, vielleicht aber auch nicht. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, falls ihr überhaupt Lust habt, das dazu zu sagen. Freuen wir uns sehr über Kommentare.
Belebu, der Podcast mit dem Erdungspotenzial. Und wenn ihr das hört und irgendwie sowieso schon irgendwie aktiv werdet und es noch nicht gemacht habt, gebt uns gerne 5 Sterne überall, wo ihr uns 5 Sterne geben könnt. Das wäre total nett.
Zum Beispiel bei Spotify, da geht das.
Zum Beispiel bei Spotify, da geht das seit kurzem. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen. Auch mir hat das sehr gut getan. Gerade am Anfang wusste ich nicht so richtig, wo das hinführt. Ich bin ganz zufrieden mit der Entwicklung. Ich hätte sogar noch eine Frage zu Süßigkeiten, aber die stelle ich beim nächsten Mal.
Wir haben 19 5-Sterne-Bewertung.
19, das ist nicht schlecht. Hm.
Wenn ihr noch nicht dabei seid, seid es. Dann werden es nicht mehr 19 sein. Ihr könnt den Club der 19 erweitern und aufsprengen und aufmischen.
Fun Fact, es gibt einen Podcast, der Club 19 heißt und sich mit Stephen King auseinandersetzt. Weil die 19 eine wichtige Rolle in vielen
Stephen King-Qualen finden das die Leute geil und wollen jetzt nicht den Club der 19 verändern.
Doch, das kann man machen, weil der Podcast, ich glaube, seit Ende 2020 sagt, bald kommt die neue Folge.
Ah, okay.
Ja. Ja, vielen Dank. Imagine there's no countries.
Nie wieder Krieg.
Nie wieder Krieg. Wir verabschieden uns, bedanken uns und wie nennen wir die Folge? Alles über?
Deutsch sein.
Alles über Deutsch sein. Das gefällt mir. Das gefällt mir ganz gut. Bis bald. Die beleuchteten Brüder sind raus und sagen, gehabt euch wohl.